Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, il podcast.
Mr. Futsal, il podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freundinnen und Freundinnen an den Podcast-Endgeräten. Folge 221 eures wöchentlichen Podcasts. Mr. Futsal, 2x20 netto wieder hier. Euer Futsal-Economist Daniel Weimer auf dieser Seite. Und die Stimme des Hallenfußballs. Rational. Sebastian Rauch. Okay, es hat es nicht gepasst, aber egal, Sebastian. Hi, willkommen.
Passt. Wahnsinnig gut, Daniel. Hallo Daniel, hallo an alle da draußen, die uns heute wieder zuhören und sich ihre Zeit oder uns ihre Zeit widmen. Wir widmen auch unsere Zeit euch. Ja. Bitte.
Und wir haben heute einen Gast, Hannelore Pink vom Württembergischen Fußballverband, beziehungsweise die Ausschussvorsitzende der Kommission Breitensport und Freizeitsport, ist gleich bei uns im zweiten Teil und erklärt, was sie dort täglich macht und was sie für eine Leidenschaft für den Futsal hat, denn sie brennt für den Futsal, das können wir schon hier sagen.
Genau, und der Stargast, ein erneuter Stargast, wir haben ja nur Stargäste jetzt,
von Woche zu Woche. Und wir haben auch das ist eine gute Überleitung jetzt, wir haben einen richtigen Stargast, eigentlich keinen Gast, sondern einen richtigen Star bei uns im Mr. Futsal-Team, denn unser Christian Würfelschneider ist jetzt nicht nur der Futsal-Enthusiast, und der für uns immer intern mit Infos und auch Diskussionen versorgt, sondern er ist ja tatsächlich jetzt Futsal UEFA B-Lizenzinhaber. Glückwunsch, oder?
Glückwunsch und auch Glückwunsch an alle anderen, die es auch an Yannis Karamitsos und an alle Philipp Less. Und auch, da muss ich auch mal betonen, wir werden ja auch noch im Podcast mit Hannelore sicherlich über so Themen sprechen, wie bringen wir den Futsal weiter, Aufmerksamkeit. Jetzt irgendwie ist mir aufgefallen, in diesem B-Lizenzkurs, da gab es mehr Aufmerksamkeit für, zumindest habe ich das aufmerksamer wahrgenommen, auch in Social Media. Mhm. Jetzt siehst du sogar Posts mit
Leuten. Ne? Ja.
So. Aber das soll nicht die Leistung oder auch überhaupt die B-Lizenzinhaber der vorherigen Durchgänge mindern. Ne? Uns eingeschlossen, Daniel, ne? 2015, UEFA Futsal B-Diplom.
Wir warten noch drauf. Wir warten noch drauf auf unsere Lizenz.
Genau. Ja, ja. Aber es soll nicht also es gibt auch viele andere, die das schon haben. Und damit verbunden haben wir also jetzt schon eine gewisse Anzahl an, ich sag mal, zertifizierten Futsaltrainern. Ja. Mhm. Und es soll weitergehen, hoffe ich. Und da kann man jetzt erstmal nur Glückwunsch aussprechen an die, die ihre Abschlussgespräche und Prüfungen bestanden haben.
Genau, schön. Hier das.
Hey, Jungs, ey, überragend. Zum Genießen für alle.
Jawohl, das haben sie sich da verdient hier. Brauchen wir noch so einen Applaus-Button, das habe ich wieder vergessen. Naja, hol dich nach. Dann haben wir noch von Mr. Futsal News. Diese Woche, wir hatten eine AI-Video. Was hast du denn? Das war mein kleiner Versuch, das Vesuv-Video. Wie wir gesagt haben, ey, Mr. Futsal macht jetzt nur noch historisches Livestream. und wir machen jetzt hier Vesuv. Und dann, ich bin voll in der AI-Bubble mit Gemini hängen geblieben, weil die haben jetzt tatsächlich das neue Google-Tool bei Google Flow. Ist also das Tool, mit dem du dann solche Videos bearbeiten kannst und erstellen kannst. Und das Modell dahinter ist das Gemini OmniFlash. Und das kann Charakter erstellen. Mit dem Charakter, den du einmal festlegst, kannst du dann verschiedene Szenen bauen. Und das ging tatsächlich unter einer Stunde. Diese zwei Szenen, einmal mal happy am Vesuv, einmal nicht so happy beim Vulkanausbruch. Das war wirklich spannend, wie schnell das geht. Ich habe, und das kommt in den nächsten Wochen ja, so viel können wir sagen, zum Wuppertaler WSV Seleção Cup, habe ich dann gedacht, hey cool, völlig motiviert, mache ich nochmal so ein Video. Aber dort wollte ich ja, dass die Szenen genauso aussehen wie vor der Halle. Also ich hatte Bilder und habe gesagt, bitte generiere mir Szenen vor der Halle, in der Halle, die aber klar darstellen sollen, dass es sich hier um die Halle Wuppertal handelt. Das hat mich den ganzen Tag gekostet. Mehr noch. Also da war ich völlig im Rabbit Hole versunken. Das hat wirklich sehr lange gedauert. Aber das war doch nicht schlecht. Oder was sagst du zu meinem KI?
Soll es ja du sein. Die KI hat dich ja dort. Genau. Man hat dich erkannt und du bist auch gut weggekommen, muss ich sagen. Aber man hat auch gemerkt, Daniel, das finde ich ganz schön. So ein bisschen, du erzählst ja schon so ein bisschen aus deinem persönlichen Beziehungskontext zum Thema KI. Man hat so ein bisschen gemerkt, was in dir vorgeht, dass du einfach dann so eine Story dir ausdenkst, was du für so ein verrückter Kopf bist am Ende des Tages. Aber es ist sehr, sehr, also ich auf den ersten, als ich mir das erste Mal angeschaut habe, Daniel, dachte ich, was ist
Was
das
ist los
jetzt?
mit dem Typ?
So,
Was ist
aber
los?
mit der Pointe, ja,
Ja.
es ist halt trockener Humor, so mal
Ja,
muss man
genau.
sagen.
Genau.
Genau.
Schaut das gerne auf unserem Instagram-Kanal, ist das Video noch
Genau.
da? Könnt ihr
Es
reinschauen?
ist
Und
genau,
ja.
ist ein wichtiger KI-Hinweis, ne? Es ist nicht Daniel in echt. Er musste nicht in
Nein.
Pompeji im 17. Jahrhundert oder wo auch immer, vor Christus, was auch immer. Ja,
Das
aber
geht dir
schön.
die Futterreportage zu weit. Und übrigens kann man auch mal, das ist schon fast schon Feedback, nochmal die Frage nach unter internationalen Folgen. Wir machen ja jetzt wöchentlich auf 6 Sprachen eine AI-Podcast-Zusammenfassung und publizieren die bei Spotify und damit sind sie auch automatisch bei Apple Podcasts, bei Amazon und bei YouTube. Und da kam so die Woche mal die erste Frage, wie sieht das denn aus? Ich bin zufrieden, die internationalen Folgen haben bei YouTube ja so 20 bis 25 Aufrufe, je nach Sprache, die meisten sind Indonesisch, das ist ja schon das, was wir so ein bisschen vermutet haben. Tatsächlich funktioniert Spotify anscheinend in vielen Kulturen gar nicht so gut. Iranisch mit Kollegen habe ich mich unterhalten, die sagen, es gibt noch eine ganz andere
Ja.
Podcast-Plattform im Iran, die macht
Ja.
das ganz anders. Muss ich auch mal damit beschäftigen. Aber es läuft an. Aber es ist nicht dieser Boom, ey Gott, jetzt haust du da immer so Spanisch raus und dann hast du auf einmal 5000 Leute, die deinen Podcast hören. Also so läuft das Ganze nicht.
Nee,
Ey,
so ist
aber
es nicht.
man hört uns im Ausland. Ich
Aber
hatte einen Talk mit einem spanischen Trainer, ich habe mit Torwarttrainer, einen Talk
ja.
mit einem, was war das noch, ecuadorianischen Futsaltrainer und aus Amerika, da sollen wir in den Podcast irgendwie kommen. Ich wusste noch nicht mal, dass es in Amerika, USA, außer dieser Indoor-Soccer-Sache, wirklich Futsal gibt. Gibt es irgendwie 18 Teams in so einer Konferenz. Also man knüpft Kontakte dadurch. Das ist doch
Wir
schon super.
kommen jetzt rum global und, wie du schon sagst, wir kommen so ein bisschen aus unserer Blase raus, Spotify-Blase könnte man sagen, und wir merken, dass es doch eine multipolare Welt ist da draußen, ne? Also, und wir nur auf einen der Pole sitzen und eigentlich darüber auch über diese Zusammenfassung einen gewissen Brückenschlag gestalten. Finde ich ganz toll. Also von daher, dass da schon Feedback kommt, dass wir dadurch in Kontakt kommen, vielleicht dann sogar mal demnächst englischsprachig einen Podcast mit einem Amerikaner machen. Also sorry, dann hat sich das schon gelohnt. Also super.
Naja, wenn immer die AI ist auch gut, weil warum sollen wir das hier immer machen?
Was soll ich hier jedes Mal in die Kamera reinquatschen? Das ist doch völlig sinnlos.
Ja, jemand muss ja die Grundlagen schaffen, Daniel.
Ja, genau. So. Dann Feedback-Session. Es hat sich einmal gemeldet, Jan Regensburg, zum Fall Nathan Soares. Wir erinnern uns, noch im Ende März bei Jan Regensburg, jetzt ESV 1927, Regensburg, gespielt und dann zack, aus dem Nichts bei Peñarol aufgetaucht bei Copa Libertadores. Ich würde sagen, unter den Top 6 Spielern da auch auf der Platte gewesen. Und wir haben uns gefragt, wie funktioniert das? Und Jan Regensburg hat geantwortet, meint, ja, es gibt da wohl Sonderwechselperiodenfenster, genau für diese Copa Libertadores und dass dort alles passt. Und haben wir so ein bisschen Feedback zu Suarez gegeben, der wohl wieder zurückkommt zur neuen Saison, wieder für den ESV spielt und sich wohl auch lokal niederlässt und auch Jobs sucht, also sich dann auch lokal, ja, niederlässt, habe ich gesagt. Passt ja eigentlich. Natürlich schön, wenn man so jemanden halten kann, der es dann in das Leben lokal einfügt. Ist eine super Story.
Ja, aber spannend, dass sowas möglich ist.
Ja.
Nun gut, interkontinental wechseln ist ja vielleicht nochmal eine andere Geschichte, als wenn man jetzt hier innerhalb Europas auf dem Kontinent wechselt. Alles gut.
Also, da war alles super. Alles legal, sozusagen, ja.
Sauber.
Aber da war richtig sauber. Dann hat sich ja TSV Neuried, wer hat es mitbekommen, die Instagram-Seite war gelöscht. Man hat den TSV-Account gelöscht. Wir kennen das schon aus der Vergangenheit. Wir bei Fortuna Düsseldorf hatten das Problem. HSV hatte, meine ich, das Problem. 1860 München hatte Futsal das Problem und auch Darmstadt oder Jena oder beide. Grundsätzlich ist es meistens so, wenn man einen Hauptverein hat und dann eine Ableger-Futsal-Seite, dann schlägt wohl der Instagram-Algorithmus teilweise sperrt solche Seiten, weil die erstmal grundsätzlich vermuten, dass hier nicht autorisierte Accounts vorliegen. Ich nehme an, dass es beim TSV Neuried eventuell passiert. Jetzt hat man leider den Account neu machen müssen. Hiermit nochmal geht raus, wer TSV Neuried gefolgt ist. Ist weiterhin da, ihr findet sie jetzt wieder. Und ja, sind da. Wir haben dann auch mal den Trick bei Fortuna gemacht, das Logo soll anders aussehen, das soll auch nicht genauso heißen. Und bei Neuried hat man jetzt dieses Futsal Munich Logo, glaube ich, von Neuried genommen. Also das sind so Hinweise, wie man das umgehen kann, dass der YouTube-Algorithmus Algorithmus, ach YouTube sage ich, der Instagram-Algorithmus das nicht ganz so checkt so schnell, ja.
Ja.
Blöd,
Themen,
ja.
Themen und schön auf jeden Fall, dass sie, dass es nicht ein Wegfall eines Teams ist, sondern einfach nur ja. Social Media Probleme.
Überleg mal, du wachst früh auf und dann ist dein Account weg, dann denkst du direkt.
Was? Was? Nein!
Ah, das ja. denkst du dir, das da ist direkt furchtbar. Und dann, wieso habe ich das ja nicht bei Feedback stehen? Egal. Ich habe gelernt, dass Pivot, irgendwie ist Pivotierung und auf Englisch. Mir ist erst bewusst geworden, ich dachte mal, Pivot heißt Spitze so ein bisschen, auf Portugiesisch
Pivoting.
Auch. Pivoting, ja. Und dann irgendwie dachte ich, ja, okay, das heißt ja irgendwie schwenken und um den Punkt drehen. Das ist ja okay. Irgendwie, Nein. keine Ahnung, ich würde es mal vor allem mitgeben, dass ich mir noch von Erkenntnis hatte.
Mensch.
Und dann, nein, im Nachhinein, klar wusste ich das, aber ich habe es nie, also wie als wenn du sprachlich dasselbe Wort auf zwei verschiedenen Kontexten nicht zusammengebracht hast und dann macht auch die Pivot-Figur klassisch irgendwie Sinn.
Richtig.
Ja, fand ich spannend.
Ja, ich hatte das im Englisch-LK damals.
Ja. Siehst du?
Deswegen.
Naja.
Ist mir aufgefallen, seitdem, denke ich beim Pivot immer um den Spieler, der sich um seine eigene Achse und um den Gegenspieler dreht. Genau.
Ja. So, dann kommen wir zu internationalen News. Ich habe leider meinen Hall hier nicht mehr. Ach, es macht keine Ahnung. Es muss mir was so einfallen lassen. Der fehlt mir schon. Copa Libertadores noch einmal. Wir hatten beim letzten Podcast noch nicht das Endspiel. Das lief ja parallel. Kurz nach unserem Podcast ist das Endspiel ja gelaufen. Carlos Barbosa gegen Magnus Futsal. Carlos Barbosa ist hier Sieger der Copa Libertadores. Hat ja auch schon mehrfach gewonnen in der Vergangenheit. Was ich halt spannend fand, 10.000 Zuschauer waren parallel im YouTube-Stream irgendwann. Mhm. Also auch so auf dem Peak. Es wurde immer mehr. Und dann ging es ja an 6-Meter-Schießen. Und die haben das halt gut gemacht. Ich habe dann so ein Bild gesehen von dem Keeper von Carlos Barbosa und habe mich über sein Taping gewundert. Kennst du das? Manche Torhüter, die tapen dann einfach hier so einen Streifen gerade rum. Ich denke, warum? Ich meine, bessere Abwürfe, keine Ahnung, mit mehr Rauigkeit, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich kenne das ja eher, dass du es über Kreuz machst, wenn du das so ein bisschen über den verhindern willst oder irgendwie anders, aber so rumheimlich, diese Tape-Technik, da kann sich auch mal jeder melden, der so ein bisschen die verschiedene Welt des Tapens. Ich glaube, da gibt es 1000 Motive dahinter.
Weil wenn man so Bilder sieht und so weiter, dann sieht man auch nicht immer alles. Wer weiß, was da noch für Linien gezogen worden sind am Tape.
Ja.
Aber so ein typisches Handgelenk-Taping und so weiter ist ja schon auch gängig. Nur inwieweit das dann immer Sinn macht. Aber allein das, ne? Verschiedene Arten von Tapen. Es gibt ja auch für die Gelenke, Fingergelenke. Dann es gibt die Kreuzmöglichkeit. Es gibt dann so Doppelstreifmöglichkeit. Also könnten wir mal einen Beitrag zu machen. Haben wir sowas schon? Wenn nicht, dann machen wir mal drei unterschiedliche Wege als Fußballtorwart, sich die Hände und überhaupt Handgelenke zu tapen.
Ist so. Also, dann meldet euch mal, dann zeigen wir mal hier die skurrilsten Tape-Techniken oder Tape in der Grunde auf. Glücksbringer ist wahrscheinlich dabei.
Noch zum Thema Copa Libertadores, ne? Weil ja. Rodrigo hier, Capita, hat der gespielt. Und er hat ja für, wenn ich richtig gesehen habe, für Magnus gespielt, hat das Finale ja dann verloren. Aber, du musst halt wissen, so ein bisschen aus der brasilianischen Futsalgeschichte, Carlos Barbosa ist ja sein Verein. Da ist er ja groß geworden, wenn man so will. Und deswegen, ich denke, dass er auch als einer der bekannten Größen im brasilianischen Futsal oder überhaupt, ne, also auch Podcast-Größe für uns, damit dann so also mit einem weinen und einem freudigen Auge hingeschaut hat, dass sein. Aber gut, aber er hat ausgerechnet gegen seine Liebe, sein Liebesverein, sein Heimatverein verloren. Naja.
Aber der Carlos Capita übrigens ist auch, oder Rodrigo meine ich, Rodriguez, oh Mann, Rodrigo Capita, völlig durcheinander. Hat jetzt zwei Tage später sehr emotional berichtet in einem eigenen Instagram-Account, dass er jetzt tatsächlich bei der Fußball-Weltmeisterschaft Kommentator bei GETV in Brasilien wird, also ich kannte das noch gar nicht so, wo ich in Brasilien war, aber es ist von Globo, das ist wirklich die große Broadcasting-Privatnetzwerk dort in Brasilien.
Spannend.
Das ist so Teil des Senders. Und er ist also dann, ja, Fußball, Fachmann und kann auch dieses einbauen. Hey, das ist natürlich für den Futsal, stelle ich mir das natürlich jetzt geil vor. Dass er dann in dieser Funktion über den Fußball bricht, aber immer wieder natürlich, wenn er es clever anstellt, den Futsal immer wieder herausstellt und dem Sport wahrscheinlich richtig was geben kann. Er hat dann echt dabei geheult, wie sein, ja, mein Vater und meine Mutter und mein Bruder und alle lieben Fußball. Und dann irgendwie diese Welt.
Verstehen. Das weißt du ja auch, du warst ja in Brasilien, da ist ja Fußball nicht nur Teil einer Kultur, das ist Kultur. Fußball ist Kultur. Das ist, wenn die WM ist, ist dort, steht da, ist es so. Ja, so kenne ich zumindest alle Brasilianer, die ich kenne, sind, also wenn das dann das Thema ist, dann sprechen sie davon, als wäre das nicht nur Religion, sondern Kultur am Ende des Tages. Und gleichzeitig, ich glaube, er kann das da auch recht gut mit dem Futsal in Verbindung bringen, weil im brasilianischen Kontext natürlich Futsal auch eine ganz andere Rolle spielt und ganz klar auch Teil der Fußballkultur ist, ja. Und andersrum, ne? Genauso. Mhm. Ne? Also Futsal wächst man dort auf und dann geht es erst auf das große Feld. Und freut mich auf jeden Fall, dass da ein, so ich finde, das wäre in Deutschland ist das was Besonderes, ne? Wenn du da irgendwie so jemanden hast, der aus dem Futsal kommt, auf einmal im Fußball irgendwie kommentiert.
Das ist
das ganz normal, dass ja jeder zweite kommt ja aus dem Futsal.
Aber kriegst du mal witzig, einfach da, einfach so
ZDF. So. Ja, aber Rodrigo ist ja auch, ich finde ihn auch unterhaltsam. Also wie seine YouTube oder Podcast-Beiträge finde ich einfach auch gut. Auch seine Analysen, finde ich, haben so ein gutes Maß an Emotionalität und gleichzeitig auch rationale Analyse. Also man darf da durchaus von einem Futsal-Fachmann schimpfen. Ne?
Ja.
Von daher freue ich mich, also ich freue mich für die Brasilianer, die ihn dann als Kommentator oder was auch immer dann im Rahmen der WM erleben.
Ich will dir lieber den hier im ZDF sehen, der dann den Leuten erklärt, was Futsal ist hier.
Leute, Futsal ist Fußball auf kleinem Feld in Halle.
Den würde ich gerne, Conny Gaboni, bitte ZDF, Futsal-Experte.
Das Zitat stammt ja sogar aus Miami.
Oh!
Es war ja in Miami.
Ja, das stimmt.
Sehr gut. Wobei, das was wir auch erwähnen, also für viele ist das ja auch so, die WM, die jetzt kommt im Fußball, die ist ja so voll fixiert auf die USA, auch politisch alles so fixiert auf die USA. Dabei haben wir hier eine Drei-Länder-WM.
Ja. Ne?
Also Mexiko, Kanada und wir Deutsche fokussieren uns so auf diese USA, weil wir dort unsere Spiele vor allem austragen oder das Camp haben. Deswegen, aber gut, das ist nicht unser Thema, aber Rodrigo Capita ist da.
Ja. Dann News, Hit oder Xit, ich weiß nicht, wie man diese Mannschaft ausspricht, die ukrainisch hat den ukrainischen Pokal, die Meisterschaft gewonnen. Sehen wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr dann in der Champions League. Und dann gab es interessante Feedback, oder ich habe einen Bericht gesehen aus der Eredivisie, der Futsal-Liga in Holland, in den Niederlanden. Und das ist wirklich wild, was die da probiert haben oder was sie da machen. Das wirkt für mich wie ein Feldexperiment mit einer lebenden Liga am Herzen operiert. Also wenn ich das jetzt ganz durchdrungen habe, hat man diese Saison Folgendes gemacht, um die Spannung in der Liga oder die Qualität zu steigern. Erstmal werden die Teams in den nächsten 2-3 Jahren immer wieder um 2 Teams verringert, dass man von 16 auf 12 Teams runterkommt. Bis 2027, glaube ich. So, und dann ist es irgendwie jetzt die Saison nach Phase 1, in der nicht jeder gegen jeden spielt. In der Liga, wird die Liga in der Mitte geteilt, die oberen 8 erreichen dann die Playoff nach oben sozusagen und die unteren 8 spielen Playdown. Der Gewinner der Gruppe B, also dieser Playdown-Gruppe, kann dann aber wieder über ein Entscheidungsspiel in den Playoffs um die Meisterschaft teilnehmen. Aber wichtig ist halt echt, dass dieser erste Schnitt gemacht wird, nachdem man nicht gegen jeden gespielt hat.
Ja.
Boah, also ich dachte immer, der DFB, okay, das ist so das eine Extremum, in wir experimentieren gar nicht rum. Also der KNVB ist für mich jetzt so irgendwie hier. Ja, komm, lass mal testen. Ich weiß nicht.
Man hat ja, ich kann mich an eine Situation in Deutschland erinnern, wo es genauso war. Und das war, wann war das, Daniel? Aufstieg Futsal-Bundesliga. Da wurde auch nicht komplett durchgespielt, sondern einfach einen Cut gemacht. Dann wurde da irgendwie auf die Tabelle geschaut, Koeffizient ausgerechnet, der dann halt die Tabelle war, weil wenn alle ähnlich wie jedes Spiel hatten. Und das, ich kann mich noch an die Diskussion damals erinnern, wir haben sie ja auch mitgeführt, dass da Leidtragende dabei waren, sei es Köln im Westen, Regensburg im Süden, solche, ich sag mal, also Köln vor allem als Traditionsclub des Futsals, des deutschen Futsals. Und ich denke, hätte man eine ganze Saison damals gespielt, es wäre anders ausgegangen. Ja, so dachte auf jeden Fall Köln, so dachte auch Regensburg. Aber sowas hast du da als sozusagen als Plan. Das Wahnsinn, ist das grundlegende Konzept. So, komm, wir spielen ein paar Spiele und gucken mal, wie die Tabelle aussieht und dann
hatten wir.
So. Und wenn da ein Team dabei ist, das meisterlich ist, dann kriegt das noch eine Chance zum Aufstieg. Ja. Das ist so die Ausrede, ne? Aber ja, am Ende des Tages ist es schon sportethisch schon schwierig.
Ich packe euch mal den Link zur KFNB-Seite, also vom Niederländischen Fußballverband, in die Shownotes, da könnt ihr euch das mal anschauen, was dann da steht, auch mit diesem Rückschritt eben, ne? Mit hier, aktuell wollen sie 25, 26 ist Übergangssaison mit verstärktem Abstieg. Dann nächste Saison, zweite Übergangssaison, Eredivisie von 14 auf 12 Teams, das war's. Und 27, 28 vollständige Umsetzung irgendwie dieses Formats. Und Grund für die Änderung, alles transparent. Das ist bei uns beim DP oft nicht der Fall, dass wir so eine transparente Artikelseite haben, wo das genau steht. Grund, in den letzten Jahren zogen sich mehrere Teams aus der Eredivisie und der erste Divise zurück, was dazu führte, dass vakante Plätze von niedriger platzierten Vereinen besetzt wurden. Dies führt zu großen Unterschieden im Niveau, vorhersehbaren Ergebnissen einer geringen Attraktivität des Wettbewerbs. Also wirklich diese Ausgeglichenheit oder die Spannung in der Liga hat man gesehen, aber interessant halt auch, dass mehrere Teams sich zurückgezogen haben. Woher kennen wir das denn, Sebastian, dass sich da Teams zurückziehen?
Das weiß ich auch nicht, Daniel.
Also,
das ist mir gänzlich was Neues.
Oh Gott, ey, das ist ja.
Ja, aber ich denke mal so, dass, also Substanz kriegst du halt nicht von heute auf morgen, ne? Da musst du musst Risiko gehen, ja. Und vor allem Durchhaltevermögen braucht man. Ja, man muss, Substanz ist, ja, es gibt auch den schönen Spruch, die Spreu vom Weizen trennen. Und das ist ein Prozess, ja, der benötigt Zeit, ja. Und den sollte man vielleicht hier und da eben auch, und das ist auch der fairste Prozess, so muss man einfach sagen. Und hier ist einfach, man trennt einfach, aber nicht Spreu vom Weizen. Man macht einfach. Na gut.
Ja.
Spannend.
So. Ja. Was? Okay.
Ja. Gut,
machen wir weiter. was habe ich noch? International spannend. Der technische Bericht, der heißt nicht mehr technischer Bericht, früher hieß er technischer Bericht zur Futsal-Europameisterschaft. Mhm. Es gibt also immer dort gab es in der Vergangenheit immer noch so eine Einschätzung der Spiel, also verschiedene organisatorisch und aber auch gerade im Bereich Spiel, Veränderungen des Futsalspiels. Und in diesem Bericht, packe ich auch in die Shownotes, dass ihr das zu Hause mal sehen könnt. Und das ist wirklich ein sehr umfangreicher Bericht, was so passiert ist. Und ich habe mal, Sebastian, du kannst auch gleich was vorheben, ich habe mal hier die KI natürlich gefragt, wo ich den direkt angehangen habe. Was sind so die Top-Punkte im Futsalspiel? Es gibt viele Punkte, ja, wer hat die meisten Tore und wer, also sowas halt, ist auch da drin, so Statistik. Was ich aber wirklich spannend fand, dass es einmal, das hatten wir hier schon diskutiert, keine Zonenverteidigung mehr, sondern hin zu diesem wieder Mann gegen Mann, also nicht Strong Sides, was wir über Jahre hinweg ja auch propagiert haben, was ja auch natürlich für unser Futsal-Niveau weiterhin völlig ausreichend finde. Aber auf dem hohen Niveau sagt man anscheinend, ist das Spiel so schnell geworden, dass diese Zonenverteidigung nicht mehr die beste Verteidigung ist, sondern es führt eben wieder mehr zu direkten Duellen, aber auch dazu wieder mehr 1-gegen-1-Situationen, so dass die Angriffe neue Lösungen finden müssen. Das war ein Punkt. Soll ich mal erstmal durchlesen oder du sagst
dann was dazu? Ich kann es direkt kommentieren, weil ich habe...
Ja, direkt, okay.
Ich habe also 1-gegen-1 in der Defensive, nochmal Zonenverteidigung, man muss hier schon unterscheiden. Also ich würde es eher so wahrnehmen als mannorientiertes Verteidigen, was ja im Grundsatz auch auf hohem Niveau dann bedeutsam ist. Und das heißt jetzt, ich verstehe das so und auch das entnehme ich dem Report auch so, dass das jetzt nicht so ist, jeder klebt an seinem Gegenspieler in der Defensive, sondern schon, man versucht schon auch eine gewisse, ich sag mal, Raumbeherrschung zu gestalten. Ob das dann am Ende eine tatsächliche Strong Sides, starke Seite bildet und die andere Seite ist dann eher Raum und Passlinien beherrschen, das ist immer eine andere Frage. Gleichzeitig, was mir auch aufgefallen ist, im Individuellen, in diesem 1-gegen-1, vermisse ich teilweise das Fintieren ohne Ball. Das habe ich so ein bisschen vermisst bei der EM. Mhm. Und das spricht aber auch dafür, dass dann so eine Verteidigung Mann gegen Mann auch eher nützlich und auch gewinnbringend sein kann oder erfolgreich sein kann. Aber wenn jemand sehr eng an dir dran ist und du hast eben dann den Aktionsvorsprung als ballinhabende Mannschaft, dann hast du natürlich auch die Chance zu täuschen. Ne? Und das war dann vielleicht fehlt das noch ein bisschen. Oder fehlt es ein bisschen. Aber gut, finde ich ganz spannend, weil wir uns, also ich mich ja tagtäglich dann auch bezüglich der Entwicklung von Spielern im Stützpunkt da auseinandersetze und mir auch die Gedanken stelle, wie, was verteidige ich eigentlich wie? Und hier muss man auch sagen, es ist ja auch immer ein Unterschied, wie, wo verteidigst du, gegen welche Formation verteidigst du? Gegen 4-0 verteidigst du vielleicht stärker im 1 gegen 1 oder weniger stark im 1 gegen 1, weil das will das 4-0 vielleicht. Während, wenn du gegen eine, es kommt immer auf die Höhe der Alas an, wie verteidigst du die? Und da muss ich dir auch sagen, da fehlt mir im Bericht so ein bisschen die Differenzierung, muss ich sagen. So, ich will jetzt nicht sagen, dass da keine Experten sind, aber so ein, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Datensatz gewünscht.
Ja, das ist ausbaufähig, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten.
Also, ja. Aber da siehst du meine Gedanken zu so, so ein 1 gegen 1 verteidigen. Ja klar, das haben die gut beobachtet, aber Verteidigung ist, ist ja auch eine Reaktion auf den Gegner, der den Ball hat. Der Gegner, der den Ball hat, hat am Ende einen Aktionsvorsprung.
So, ne? Also uns in der Champions League aber auch aufgefallen, dass eben dieses Gras weg ist von diesem Strong Side, Raumverteidigung hin. Aber ja, okay. Dann hatte ich weiter noch, geht's. Ja genau, weiter geht's. Was interessant war, dieses Higita-Schule, der Torwart stürmt jetzt ununterbrochen im Spiel mit vor, macht sozusagen dann wirklich so ein, so einen offensiven Libero, hat komplett abgenommen, hat man festgestellt, eigentlich nur noch einen Torwart. Das war der, wer war das denn? Steht das hier auch irgendwo?
Ukraine.
Alexandre Sukov, ja. Genau. War es eigentlich der Einzige, der das gemacht hat. Und man hat auch festgestellt, rein in der Statistik, dass das Flying Goalkeeper-Spiel in der Schlussphase immer ineffektiver wird.
Ja.
Und hier war es wohl so, Teams schossen durch diese Taktik zwar 10 Tore, kassierten jedoch 12 Gegentreffer. Einfach hier Begründung wäre wohl, dass die Defensivreihen sich immer mehr besser auf den Angriff des 5 gegen 4 einstellen und dann auch quasi, was sieht man ja auch, wenn der Ball einmal abgefangen wird, da kommt direkt der Schuss aufs Tor und die sind halt sehr genau. Also am Ende gutes Training.
Genau, und am Ende ist dann auch die zunehmende Erfahrung in Unterzahl zu verteidigen, die wir jetzt eben über Jahrzehnte im Futsal dann eben so intensiv erleben, dazu führend, dass dann in der Offensive, wenn du in Überzahl hast, du halt auch wenig Überraschungen noch erzeugen kannst. Also oder weniger. Ja, ich will das nicht zu direkt, aber deswegen kann ich diesen Trend hingehen und vor allem am Ende des Spiels, ja, dass die verteidigende Mannschaft den Vorteil hat am Ende des Tages, durchaus verstehen. Zugleich, auch hier, ich finde, muss man auch differenzieren. Daniel, du kommst aus der Wissenschaft, ich komme aus der Wissenschaft. Da müsste man auch andere Turniere mal im Vergleich sehen, welche Konstellationen da auf dem Platz waren im 4 gegen 5, ne? Weil daraus jetzt, das sind ja auch wieder dann Durchschnittswerte, die wir am Ende hier irgendwie, oder Durchschnittsaussagen. Und da hätte mir auch nochmal so ein Vergleich zu bestimmten spezifischen, differenzierten Konstellationen was gebracht. Genau. Ja, aber siehst du mal, da ticke ich wieder.
Das ist wie anders.
Alles anders hierbei. Ich gehe wieder einen Schritt anders oder weiter. Ja, also das interessiert mich dann mehr. So, um da überhaupt diese Schlussfolgerung. Ich brauche die Prämissen. Da werden ja nur Schlussfolgerungen rausgehauen. Und mir fehlt so ein bisschen die Differenzierung in der Prämisse. Aber trotzdem spannender Report, was der Punkt angeht. Und aber jetzt, ja.
Ein Punkt, der das deutsche Spiel natürlich auch betrifft, der 1 gegen 1 als ultimativer Türöffner. Gegen tiefstehende, kompakte Defensivblöcke blieb halt die individuelle Überlegenheit im direkten 1:1 eigentlich das wichtigste Instrument, um gegnerische Abwehrreihen zu destabilisieren. Und das ist ja auch etwas, was wir im DFB-Team, was eine sehr ausgeglichene Stärke in Entwicklung hat. Wir haben ein sehr homogenes Team, finde ich, im DFB-Team. Aber es fehlt eben der eine Überspieler, der zumindest im 1:1 eben extrem überrascht. Stuart Ack war jemand, der das konnte. Ja.
Genau.
Ist halt nicht mehr da.
Memo Stöser war das früher. Also ich fühle mich daran erinnert, was wir beim MCH gemacht haben. Wir haben uns haben alle angeguckt und haben immer gesagt, ihr habt ja nur gute 1 gegen 1 Spieler. Ja, verdammt, wir haben es die ganze Zeit trainiert. Wir haben das mannschaftstaktisch besprochen. Wie brauchen wir das? Wo sichern wir uns ab? Und dann 1 gegen 1. 1 gegen 1. Weil das, wenn du immer tief verteidigt wirst, dann musst du halt gehst du vorbei und musst schießen. Also 1 gegen 1 gewinnen und dann hast du eine Überzahlsituation. Also auch das, ich finde das ist super wichtig, das auch nochmal zu betonen, dass man 1 gegen 1 auch trainieren kann. Weil viele fragen sich immer, das ist irgendwie ein Talent, du hast gute 1 gegen 1 Spieler. Nein, du kannst 1 gegen 1 Spieler, die auch zu besseren 1 gegen 1 Spieler machen. Einerseits taktisch, ne? Sei es, ich komme jetzt mal mit einem Punkt, der wichtig ist zum Beispiel für mich im Training, zum Beispiel Körperposition, Annahme, ja, dass du dann schon direkt sozusagen die Situation hast. Gleichzeitig muss es dann gruppentaktisch verstanden werden, dass du halt jetzt die Tiefe frei machst beispielsweise. Wenn du einen Suat Ak hast, bringt dir gar nichts, wenn dir die Pivot die ganze Zeit auf der gleichen Seite steht. So. Nein. Ja, dann kann der nicht in die Tiefe, also nicht den Vertikallauf machen. Oder wenn du irgendwie jemand im Zentrum stehen hast, dann kann der auch nicht horizontal vorbeigehen. Mhm. Also das sind so Punkte, also eins gegen eins lebt eben dann eben auch von gruppenspezifischen Aktionen, natürlich. Aber man kann es halt trainieren und forcieren. Und das ist sehr wichtig. Ich denke, daraus, aus diesen Reports, sollte man ja auch dann seine Trainingsinhalte ableiten in einer Art und Weise. Ja, wobei, wie gesagt, das ist jetzt kein neues Wissen, dass das eins gegen eins entscheidend ist.
Nein. Aber ist ja doch schön, dass es eben auf dem Niveau irgendwie auffällt. Ist ja genauso wie 3-1-System war das eher dominierende Spielmodell, weil deutlich fehlerverzeihender, und das 4-0-System, vor allem von starken Teams wie Portugal, Spanien, sehr, sehr propagiert, ist eben aber auch sehr, sehr viel mehr Trainingsaufwand. Also das ist halt sehr, sehr komplex, und ich finde auch, ich habe das ja auch beobachtet bei Magnus Futsal, die das ja nicht gespielt haben im Finale übrigens, da haben sie nicht dieses ganz klassische 3-1 gespielt, aber es hat natürlich wunderbar funktioniert in den Spielen davor, wo die das sehr, sehr gespielt haben. Vielleicht als letzten Punkt, das sind ein paar Punkte, schaut es euch einfach so an, wir packen es euch in die Shownotes, aber eins ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ein paar Mal passiert ist, und die nennen das hier Curtains, Vorhänge, Vision Cut ist das ja hier, das ist dieses, der Angreifer nutzt Laufwege, um den gegnerischen Torwart zu verwirren, also vor dem Torwart kreuzen, dann, und hier war das, also die Interpretation, dass es wohl dadurch mehr Eigentore gab, weil dann so Verwirrung im Strafraum ist, irgendwie, okay, ob das jetzt kausal ist, wirklich in der Prüfung besteht. Aber ja, diese Kreuzung vor dem Torwart und auch die Sicht zu versperren, spannend. Das kann, glaube ich, auch mal jeder trainieren. Ist gar nicht so schwer zu trainieren. Wenn das zwei, drei Leute mal machen, finde ich das eine smarte Taktik irgendwie.
Ja, Kreuzen, also klar, also Pivot-Spiel, dass der Pivot da auch vor dem Torwart steht, aber auch Alas eben dann zwischen den Linien kreuzen, um dann entsprechend, dann muss aber auch derjenige, der den Ball hat und vielleicht dann eine Schussbahn kriegt, das auch wahrnimmt.
Ja, du musst ja im Moment des Schusses machen. Ist ja schon ein bisschen aufwendiger als nur kreuzen, weil du musst wirklich extremes Timing, du musst deinen Mann kennen, wenn der abzieht, dann stehe ich vor dem Torwart und ist schon schwer. Ja.
Also dass das wirkt so, als würde das dann irgendwie als Spielzug vorbereitet sein oder irgendwie sowas, klar, das kannst du versuchen. Aber in Spielsituationen, ich frage mich auch manchmal, das ist auch Punkt, inwieweit wird da jetzt was beobachtet, was eigentlich zufällig ist, aber dann hergeleitet, dass das jetzt hier, kennst du, ne? Also wir sehen etwas und auf einmal haben wir dieses ganze Rotationsspiel, weil die rotieren halt. Ja, aber warum? Weil sie in bestimmten Situationen entscheiden zu rotieren, also beziehungsweise sich zu bewegen in einen Raum, und es gibt Grundprinzipien, die dann dazu führen, aber wir haben die Grundprinzipien nicht verstanden und deswegen denken wir einfach rotieren, rotieren, rotieren. So, und das ist eben der Punkt. Also ich kann mir immer dieses Re-Engineering, ne? Du siehst etwas und jetzt ist das für dich hier das Paradebeispiel. Das ist halt die Frage, wie viel Zufall ist da drin und wie viel Detailwissen brauchst du dafür, um das zu kreieren? Und Re-Engineering ist spannend, aber ist halt am Ende, wir kopieren einfach, was wir sehen. Monkey do what monkey see. So. Und ist halt so. Ja. Und die Frage ist halt so, ich frage mich auch, du kennst das ja auch, du warst ja auch publizistisch aktiv in der Hochschule und so weiter, du musst ja publizieren. Und du fragst dich auch immer, okay, jetzt, du hast einen Publikationsdruck. Und wenn solche Analysten, die da schreiben und Trainer, die müssen ja auch immer irgendwie was Neues schreiben. Also da muss ja auch was Neuartiges rein. Da kann ja nicht derselbe Report wie vor 10 Jahren sein. Sondern, und dann frage ich mich immer, okay, wie viel ziehen sie jetzt aus dem, was sie beobachtet haben, und nennen es neu? Und ich muss dir sagen, der Report war aus meiner Sicht nicht so neu. So, das heißt 1 gegen 1 oder sonst was. Und dass das 4 gegen 5 irgendwann out ist, das haben wir schon 2015 in Deutschland wahrnehmen können im Futsal. Aber ich meine, so, das ist auch wieder so ein Ding. Man muss sowas einschätzen, dennoch als interessantes Werk wahrnehmen, weil es Wissen vermittelt. Und dieses Wissen ist halt spannend. Nur für einen weiteren Vorgang würde ich immer empfehlen, fragt euch, warum die das so beobachtet haben und wie sind die Situationen so gekommen, weil das kann der Report im Detail halt nicht hergeben. Ne? Deswegen, von mir aus, macht eine Trainerlizenz oder sowas. Vielleicht geht es da dann mehr darum. Aber das ist ein super spannender Report, kann man mit arbeiten und sich ist auch eine tolle Zusammenfassung des Turniers, ne? Also das Turnier mal aus diesen Blickwinkeln zu sehen, wie das auch verschiedene Experten gesehen haben. Es wird dann noch weiter auch, es gibt Coaching-Drills, also entsprechende Möglichkeiten, das dann im Training umzusetzen, ne? Und ja, es ist auch spannend, wirklich.
Ja. Also ich finde, diesen ganzen Report auch, diesen Tournament Review, ich habe gerade mal nachgeschaut, wie es offiziell heißt, gibt so viele Basic-Informationen. Ja. Ist, glaube ich, besser als jedes Futsalbuch, was ich gerade auf dem Markt kenne, in Deutsch und in Englisch. Also das kann man sich wirklich gut durchlesen. Ist ein ganz tolles Dokument.
Genau. Und vor allem, also aber ich frage mich dann auch, ganz wichtig, wenn wir sowas sagen, dann guckt euch aber auch nochmal Spiele aus diesem Turnier an, die da angedeutet werden. Weil die Entstehung von Situationen, das ist natürlich, das ist so ein Report, das ist eigentlich, das ist auf Papier beziehungsweise PDF, das sind Bilder. Aber die Situation als Spielsituation nochmal zu sehen, vielleicht gibt es das ja, muss man mal recherchieren, YouTube-mäßig, vielleicht ist das noch irgendwas, oder zumindest die Highlights drin, damit man das sieht. Weil das ist auch nochmal ein Hinweis, zusätzlich zu diesen Reports, sich das nochmal anzuschauen, wenn man es nicht schon live gesehen hat und analysiert hat. Weil es hilft enorm, das zu verstehen. Und dann auch vielleicht sogar zu entdecken, ja, okay, das ist sehr oberflächlich vielleicht in dem Report dargestellt. Hier, ich erkenne da noch weitere Details. Und das ist eben dann das, was wirklich dazu führt, bestimmte Grundprinzipien für sich zu entwickeln, mit denen man arbeiten kann. Ja, gut. Aber schön. Ja, das ist ein toller Report. Nur empfehlenswert. Wir haben ihn in den Shownotes.
Ja, sehr, sehr gut. Schaut dann rein, damit wir nicht dann hier auch mal in Zukunft nicht mehr...
Da sind wir so gut wie San Marino, Luxemburg, Liechtenstein.
Dann werden wir besser werden. Das wir immer. Da waren wir mal. Da wollen wir nicht mehr. Deshalb müssen wir mehr den Review lesen. Nee, so. nationale News. Da sind wir angelangt. Sind wir schon mit der Zeit. Gleich kommt ja noch der Hauptteil. Ist ein bisschen was passiert auf der Landkarte. Deshalb haben wir auch bei Mr. Futsal die überarbeitete Version erstellt der Futsal-Bundesligisten 26-27, weil die Legende, die vom DFB 4 Tage vorher kam, war ja dann schon veraltet 2 Tage später. Mhm. Denn wir haben einmal Jahn Regensburg oder aus Jahn Regensburg wird ESV 1927 Regensburg. Man hat sich dort angeschlossen, darüber hatten wir berichtet. Jetzt auch das vollständige Veröffentlichung dieser Umbenennung. Und das zweite, das kam schon ein bisschen Überraschung, der SV Paas nennt sich jetzt 1 Isenburg wie Brain One. Also Onesenburg, ich weiß nicht, wie das denn sich vorstellt. Isenburg United. Logo gibt es dazu noch nicht. Die Instagram-Seite wurde einfach übernommen vom SV Paas. Sasan Tabib ist ja Präsident oder wie auch immer da im Verein mit dabei und hat sein Unternehmen und Brain One. Und das soll irgendwie mit diesem One dann irgendwie wieder einzahlen. Das ist so die offizielle Erklärung im Artikel, den wir euch gerne auch noch in die Shownotes stellen, weil da wird erklärt, was genau sich da hinter dem ganzen Renaming verbirgt.
Ja, ich fand, mir wurde ein Beitrag von meinem lieben Trainerkollegen Anton Kniller weitergeleitet. Der hatte irgendwie das Kapitel SV Paas ist beendet. Das wirkte so, als würde er dort als Trainer aufhören. So, da möchte ich mal kurz sagen, das ist dann natürlich, ich hoffe nicht so, sondern es ist einfach nur ein Vereinswechsel, wenn man so möchte. Das Spielrecht wird an einen neuen Verein übergeben, genau wie von Jahn Regensburg hin zum entsprechenden anderen Vertreter aus Regensburg jetzt. Und so ist es dann auch dort. Ich finde das ganz spannend, wie das dann auch eben mit Brain One in zusammenhängt, mit dem Namen, mit der Namensgebung. Mhm. Vielleicht machen wir da nochmal ein bisschen intensiver eine Folge zu und vielleicht haben wir da nochmal die Gelegenheit, auch jemanden zu sprechen, der sich mit sowas auskennt. Ne? Mhm. Ja, hatten wir ja auch schon mal einen Vertreter im Podcast, der sich zu bestimmten Sachen im Thema Juristerei auch in der Hinsicht auskennt. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall spannend und was du jetzt noch gerade gesagt hast, um das zusammenzufassen, oder du wolltest es zum Ausdruck bringen, dass wir jetzt mittlerweile schon DFB-Posts korrigieren. Ja, korrigieren wir. Gut, aber die wissen das doch auch. Also ich frage mich, warum posten die da jetzt so ein Ding?
Also man könnte sagen, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht öffentlich, aber die wussten ja natürlich, was im Hintergrund passiert. Das bin ich völlig bei dir.
Du musst doch in Rücksprache mit dem Verein das machen. Ja. Und die freuen sich doch auch dann korrekt. Also nochmal, das ist ja auch wieder... ich will nicht sagen, ein kleiner Bärendienst gegenüber der Vereine, weil da ist jetzt immer noch Jahn Regensburg in der aktuellen Darstellung der kommenden Bundesliga und SV Paas ist noch drin. Und da hätte sich vielleicht Isenburg United und eben ETSV heißen sie, glaube ich, Regensburg oder wie?
ESV.
ESV, Entschuldigung. Genau, ESV, die hätten sich sicherlich gefreut, wenn die auch schon in diesem DFB-Post richtig erwähnt werden.
Ja. Ja,
deswegen. Gut, wir haben es dann, oder du hast es korrigiert.
Gemacht. Vielen Dank, Dani. So, genau. Dann, was ist noch neu? Kim Herterich wechselt zu Real Elmos Herentals. Also kommt jetzt auf die Spuren der schon vor Ort spielenden Strickhardt. Genau, oder wer ist noch da? Doch, Strickhardt, ne?
Strickhardt und Christopher Wittig.
Ah, genau, Christopher Wittig ist ja auch da.
So. Und Gabriel Oliveira war ja auch kurz dort, ist dann wieder nach Bielefeld. Aber die bauen da jetzt schon fast einen deutschen Block auf.
Ja, ja. Können
ich habe auch jemand von der Position her.
Von Herentals irgendwie angeschrieben, so ein bisschen gequatscht mit dem. Und dann irgendwie fiel der Name Matthias Block. Vielleicht ist da auch schon was raus, wer noch dahin wechselt.
Ich hab den Chat auch gesehen. Ich bin ja auch mit unterwegs.
Ja, ja.
Ich glaube, es war einfach nur, weil du davon gesprochen hast, ob das ein German Block ist. Und dann hat der Block.
Ach so. Ah, okay. Arthur ich dachte, Block, er hat jetzt hier schon gespoilert, dass dann.
Sagt man auf Englisch eigentlich Block? Also den Block, auf Deutsch haben wir,
ja,
ihr baut da einen Block.
Ja? Block, ja, ich glaube schon.
German oder Team, hättest du vielleicht gesagt.
Cluster,
vielleicht,
weiß nicht.
Dann. Also ja, hättest du gesagt, German Team, dann hätte, und er wäre dann mit Tattoo Block gekommen, dann hätte ich auch das Gerücht jetzt verstreut, Tattoo Block wechselt auch dahin.
Ja.
Aber ja, wir werden ja sehen. Vielleicht bauen sie ja auf diese Ebene, wobei die deutsche Nationalmannschaft kann davon profitieren, wenn die Jungs halt regelmäßig auf noch mal besserem Niveau zusammen agieren. Ne? Also super.
Ich fand, bei dem Logo vom ESV Regensburg, vielleicht kommt noch was Neues. Also ich habe für mich hier notiert, irgendwie hat man eine große Chance verpasst, irgendeine moderne Story zu erzählen, weil dieses Logo sieht halt aus wie ESV 1927 Regensburg. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt im Fuß der Bundesliga, ob da nicht so ein bisschen mehr Schwung cool gewesen wäre oder hilfreich.
Ja, es ist nochmal, alles ist gewöhnungsbedürftig. Also wenn die damit Meister werden, dann ist es auch, wirkt das auch gut.
Oh, egal.
In ja, der Meisterschaft ja. dahinter. Aber es wirkt so ein bisschen, die Schriftart ist nichts Besonderes, das Logo insgesamt, Farbspiel ist jetzt, die Kontrasten sind nicht so, aber vielleicht ist das Trikot ja ganz geil. Also von daher, vielleicht haben sie die schönsten Trikots der Liga. Wer weiß.
Ja, okay.
Ich bin auch ganz gespannt. Ich wünsche den Jungs aus Regensburg da auf jeden Fall ganz viel Erfolg.
Ja.
Genau, wir wollten ja mit Florian auch noch sprechen. Vielleicht machen wir das in der Sommerpause ja noch, auch über diesen Umzug zum ESV und die Beweggründe dahinter und so weiter. Das ist ja auch super spannend. Und das Logo ist am Ende immer eine Geschmackssache. So ist es.
Auf jeden Fall. Na gut, das stimmt. Dafür habe ich keinen Button. Schade, ich mal gucken, was mit dem Logo, was kann ich da?
Ja, das ist ausbaufähig, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten.
Okay, das passt doch.
Du bist knallhart, bist du.
Ja, okay, muss ja. So, dann noch Schatterlin ist nicht mehr Trainer von Liria Berlin. Ich habe noch nichts weiter gelesen zu den Hintergründen. Weißt du da noch mehr?
Nein, und wie bekannterweise aus dem deutschen Futsal kriegt man das auch nur durch den Buschfunk dann mit, ja, inwieweit, welche Zusammenhänge das hat. Es ist diesmal kein April-Scherz, wie damals, als er bei Paas vorgestellt wurde. Wir müssen es ernst nehmen, diese Botschaft jetzt gerade, dass er eben jetzt, abgedankt wurde, wenn man so will. Also Dankeschön und er hat ja auch eine gute Arbeit gemacht, wenn man jetzt betrachtet, wie er U19-Spieler eingebunden hat und ja, inwieweit er das dann wie gemacht hat, welche Gründe es hat, ob es eine eigene Entscheidung war oder ob der Verein, ob da einvernehmlich, was auch immer, das ist am Ende des Tages, das wissen wir alles nicht, die Hintergrundinformation.
Ja.
So, aber trotzdem hat dazu beigetragen und hat seinen Beitrag dafür geleistet, dass das Liria Berlin ein substanziell wichtiger Club der Bundesliga geworden ist und zuverlässig war. Und auch ernstzunehmend Futsal gespielt hat. Das ist eben wichtig. Also Liria ist ein Verein, der einen super Beitrag zum deutschen Futsal im Rahmen der Bundesliga geleistet hat.
Ja? Ja. Hat er sich verdient, gut gemacht. Ist mal gespannt, wo er dann landet und wer bei Liria landet. Sind ja jetzt einige UEFA B-Lizenzinhaber auf dem Markt. Ne? Vielleicht Okay, Christian wird es nicht nach Berlin wechseln, aber andere sind ja verfügbar. Und ja, Niederrhein-Zocker gewinnt 5:3 gegen PCF Mülheim den Niederrhein-Pokal. Wir erinnern uns, Niederrhein-Zocker hat eigentlich die Regionalliga West ja auf dem ersten Platz beendet, hat aber die Bundesliga Relegationsteilnahme abgesagt, da man nicht teilnehmen möchte. PCF Mülheim ist dann dort angetreten, hat den Sprung in die Bundesliga geschafft und verliert dann aber gegen Niederrhein-Zocker 5:3. Also ich bin wirklich gespannt, der Kader von Mülheim. Ja, man hat Paul Renneberg und Paul Schütte und darum müssen sie, also da muss noch was passieren. Also ich, jetzt war Paul Renneberg nicht dabei, Paul Schütte war dabei. Das sind so die Top-Spieler, aber die ja, Niederrhein-Zocker haben halt einfach gute individuelle Balkankicker, muss man sagen, die gezeigt haben, hey, hier ist Endstation.
Die orientieren sich an den Trends der Euro-Reports. Eins gegen eins. Ja, nein, aber ja, spannend. Also wir haben die zweitbeste westdeutsche Truppe aus dem Regionalliga-Betrieb, die in die Bundesliga aufsteigt und die jetzt auch sportlich, sei es nach Tabellenstand der Regionalliga und wie auch jetzt im Niederrhein-Pokal, so darf man sagen, beste westdeutsche Truppe hinter den vier anderen, drei anderen müsste man jetzt sagen, ne? Weil Mülheim ja dann jetzt gerade auch den direkten Vergleich da nicht so gut bestanden hat. Ja, trotzdem auch Glückwunsch für den Pokalsieg. Es ist ein Pokal, der zu nichts führt, also ne, außer
Ehre. Es haben nicht mehr die Hälfte teilgenommen, also das muss ich auch sagen.
Genau, das ist auch wieder ein Punkt. Aber schön, dass man dann nochmal so ein Finale hatte, wo dann auch wirklich Platz 1, Platz 2 Regionalliga auf einmal im Niederrhein-Pokal im Finale stehen. Spannendes Spiel. Besetzung darf man natürlich, ne, deswegen nehmt meine Worte nicht so ernst, ne. Mülheim ist absolut verdient in der Bundesliga, ne, auch auf Basis der Saison. Es war Punktegleichheit in der Regionalliga und am Ende haben sie den KSC auch ganz verdient überwunden. Und von daher wünsche ich Mülheim ganz, ganz viel Erfolg. In der Bundesliga sind zu Recht drin. Und Niederrhein-Zocker wünsche ich tatsächlich, dass sie ihre Strukturen verbessern, damit sie gewappnet sind für den Fall, dass sie in der nächsten Saison wieder ein Wörtchen um den Bundesliga-Aufstieg mitreden möchten.
Ja. Dann gibt's noch News von Elias Saad, unser Killman-Effekt aus Deutschland, der Saad-Effekt. Denn er ist ja Teil der Fußball-Weltmeisterschaft im Kader von Tunesien. Hat es geschafft, von der Futsal-Nationalmannschaft tatsächlich zur Fußball-Weltmeisterschaft. Geile Journey, die der Junge da gemacht hat. Ich hätte ihn gestern, also viel öfters als DFB, das wird auch jemand, den du hier irgendwie viel häufiger als Kommunikationsfigur in Instagram Reels oder irgendwo einbinden könntest und auch dann als Influencer für so Turniere, um so ein bisschen der Icon League auch Konkurrenz zu machen, das wäre doch optimal, leider gar nichts. Ich habe ihn nie vom DFB da in irgendeiner Futsal-Reportage oder wie auch immer Aktion gesehen, oder? Also das hat man irgendwie,
ja. Man könnte ihn, ja klar, also er spielt jetzt aktuell in der zweiten Liga bei Hannover 96, ist halt ehemals auch Bundesliga-Fußballer. St. Pauli, Augsburg, auch durchaus interessant gewesen dort, also wirklich auch ein gewisser Leistungsträger. Und jetzt fährt er zur WM mit dem tunesischen Verband, also Kader. Ist natürlich, musst du jetzt auch wieder wissen, ist natürlich jetzt keine super Werbung für den DFB. Ein Spieler, der sich für Tunesien entschieden hat, der vorher aber in der U19 Futsal-Nationalmannschaft Deutschlands gespielt hat und dann den Weg, ich glaube, das sind die Beispiele, die werden sie im Marketing nicht so gerne bringen. Zugleich ist es aber auf jeden Fall für uns aus fachlich sportwissenschaftlicher Sicht ganz spannend. Es ist halt spannende Evidenz, so, ne? So ein Spieler, den man auf jeden Fall hervorheben darf, vor allem in der Argumentation des Futsals im Rahmen, im Verlaufe der Entwicklung im Fußball, ja, und so dann auch damit den Fußball, den Futsal im Fußball zu etablieren, ja, nennen wir es mal seinen großen Bruder, ja, ich nenne ja den Futsal immer den cooleren kleinen Bruder, so, den Spruch habe ich 2012 mal irgendwann im Westfälischen Verband gebracht, der kleine, coole Bruder des Fußballs, genau. Also ist ein toller Weg für Elias Saad. Ist doch super geil, dass er jetzt bei der WM teilnimmt. Ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Es gibt noch weitere Spieler, die ähnlichen Weg jetzt gegangen sind, ne, so über den Futsal in die Nationalmannschaft, In Schweden gab es da jemanden, jetzt zuletzt haben wir auch von berichtet, glaube ich. Und diese Effekte sehen wir, ne? Je mehr Zugang wir zu Informationen haben, und es ist nicht überraschend. Ja, gut, bei Elias Saad, klar, inwieweit er wirklich dann Einfluss hatte, ist immer eine Frage, ja. Aber man könnte es auf jeden Fall, alles ist Interpretation am Ende des Tages. So ist es eben. So. Und man könnte es auf jeden Fall sehr gut vermarkten.
Ja.
Sehr gut vermarkten. Ja.
Gut. Damit letzte News. Dann sind wir hier durch und können rübergehen zu dem Hauptteil des heutigen Podcasts. Die FISU Futsal University Championships sind ausgezählt. Wir hatten darüber berichtet, dass der DFB, oder nicht der DFB, das macht der ADH, ne, schickt nur die Frauen dorthin. Die Männer sind nicht gemeldet. Und jetzt sind die Auslosungen da. Im Juli geht's los. Und es gibt 10 teilnehmende Frauenteams, die mitmachen bei diesem World University Futsal Championship, so heißen sie. FISU? Heißt der FISU, ja. Die erste Gruppe ist Polen, Portugal, Taipei. Also Taiwan, glaube ich, Costa Rica und USA, ich sehe gerade nur die Abkürzung. Und die Gruppe B mit Deutschland, Brasilien, geil, darauf freue ich mich, ja. Die deutschen Frauen spielen also gegen Brasilien, gegen Finnland, gegen Libanon und gegen Frankreich. Auch Frankreich wird ja jetzt ein richtig guter Gradmesser, wie stark schlägt schon das ganze Förderprogramm auf dieser näheren Ebene an Schulen und Förderung durch. Und gerade hier auch im Frauensport bin ich total gespannt. Da geht's dann los, Anfang Juli, 1. Juli oder so.
Ja, wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg. Am Wochenende hatten wir unter anderem mit dem U19 ein Testspiel gegen den SC Preußen Münster. Haben wir 3 Halbzeiten gespielt. Es war auch dann, natürlich waren Bundesligaspieler dabei, aber was wir auch, was für mich erfreulich war, die bereiten sich ja auch eben auf entsprechende studentische Turniere vor. Und ich glaube, es war Jasmin Jabis, die hat auch mitgespielt bei Preußen Münster, um sich eben auch auf diese entsprechende Studentinnen-Weltmeisterschaft vorzubereiten. Und sie hat sogar ein Tor geschossen gegen uns, weil sie auch einfach richtig gut ist. So muss es einfach sagen. Also für alle, die da irgendwelche Vorurteile pflegen, die hat in dem Münsteraner Team auf jeden Fall dazu beigetragen, dass guter Futsal gespielt wurde. Das muss ich einfach so betonen. Ne? Und ja, ich freue mich für die Mädels, dass sie da spielen, und ich hoffe, sie geben ein gutes Bild ab, wie sonst auch. Ne? Ist ja eine grundsätzlich sehr stark Münsteranerinnen geprägte Mannschaft, Frauschaft, ja. Und ich glaube Fabian, ich glaube, der ist auch da beteiligt, Fabian Landmann und so weiter und so fort. Ich wünsche euch da eine gute Reise und viel Erfolg. Und vielleicht kommt man ja unter die ersten 3. Vielleicht darf man ja träumen.
Mhm. Gut. So, damit sind wir durch.
Das war's schon. Das war schon an
News. Unser erster Teil. Das war's an News. Ja, damit gehen wir rüber, oder?
Gehen wir rüber, Daniel.
Okay, dann kommen wir heute zum zweiten Teil. Gäste-Podcast wieder, der zweite in diesem Sommer. Und heute freuen wir uns hier großartigst auf Hannelore Pink. Sie ist Vorsitzende im Ausschuss Freizeit- und Breitensport beim Württembergischen Fußballverband und damit auch verantwortlich für den Futsal in Württemberg. Und herzlich willkommen, Hannelore.
Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Daniel. Hallo Sebastian. Ich freue mich sehr, sehr bei euch dabei sein zu dürfen.
Ja, hallo Hannelore. Schön.
Erklär uns vielleicht, nimm uns vielleicht direkt mit, wie kommst du in das Amt, oder auch ist es ein vollwertiges Amt, ist es ein Ehrenamt, was machst du sonst im Leben, vielleicht davon erstmal zu starten, damit wir einordnen können, wie so ein Amt oder ein Vorsitz beim Württembergischen Fußballverband organisiert und aufgehängt ist, denn das ist, glaube ich, in jedem Fußballverband und Regionalverband ja wieder anders.
Also grundsätzlich, glaube ich, ist jedes Ehrenamt mal super vollwertig, und da habe ich es schon angesprochen. Alles, was wir im Verbandsvorstand tun, ist ehrenamtlich. Und in Württemberg und vielen Landesverbänden ist man so organisiert, dass es einen Ausschuss für Freizeit und Breitensport gibt, beziehungsweise eigentlich ja Fußball, so müsste das heißen. Und das ist ganz salopp gesagt alles, was nicht das klassische 11 gegen 11 ist. Oder vielleicht doch auch mal ein 11 gegen 11, aber wo es eben um den Freizeitfußballcharakter geht, also eben ohne Aufstieg, ohne Abstieg. Aber eben dieses klassische Nicht-11 gegen 11 umfasst halt eben auch den Futsal. Und viele Landesverbände haben diese Sparte in ihrem Verband, aber es gibt auch Landesverbände, die haben da keinen eigenen Ausschuss dafür und da läuft das dann alles im Verbandsspielausschuss ab. Das ist aber, wie gesagt, alles ehrenamtlich. Und jetzt hast du gefragt, naja, was mache ich sonst so in meinem Leben? Ich muss ja auch Geld verdienen. Und ja, von Beruf bin ich Lehrerin. Ich unterrichte BWL, VWL und ein bisschen Informatik an einer beruflichen Schule. Und da bin ich auch Mitglied in der Schulleitung. Also langweilig wird es mir nicht.
Da freut sich ja der Futsal Economist hier auf der Seite, wenn man hier von als BWL-VWlerin, sehr gut.
Ja, total. Also das passt schon mal sehr gut. In die Sparte würde ich mich auch einsortieren.
Okay, dann wird es jetzt mal spannend.
Dann lehne ich mich jetzt zurück und lasse euch das Gespräch weiterführen. Danke sehr.
Nein, Sebastian.
Wir brauchen dich doch.
Ja, wir brauchen ja eine Mrs. Futsal oder eine Miss Futsal. Ne? Ihr seid ja die Mister Futsals, also von dem her
Danke, die will sich hier schon.
können wir ja das ganz gut ergänzen. Ne? Also.
Alle Gäste in diesem Sommer wollen sich hier reinspielen,
Daniel. Das Casting kommt. Vielleicht, hallo, wie bist du denn vielleicht angefangen? Wann ging es denn für dich mit dem Futsalsport los? Ich meine, in Württemberg gibt es schon sehr lange Futsal, muss man ja echt sagen. Also es ging auch schon Ende der 2010er Jahre los, der 2000er Jahre los in Württemberg. NAFI Stuttgart war doch die erste große Sache, meine ich da, Sebastian,
Ja.
oder was war's, oder Hannover. Wann warst du denn so? Wann ist so dein Start gewesen?
Also mein Start war tatsächlich nicht in Deutschland und auch nicht in Württemberg dementsprechend, sondern 2012 war ich im Rahmen meines Studiums in Brasilien. Und davor wusste ich, um ehrlich zu sein, gar nicht, was Futsal ist. Ja, und da war ich dann in São Paulo unterwegs, da habe ich gewohnt und ja, da habe ich eben gesehen, okay, die spielen auch draußen Futsal eben. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn das hier? Und dann haben sie zu mir gesagt, das ist Futsal. Und ich war so, okay, was ist das denn? Ja, und Fußball interessiert war ich schon immer. Habe ja selber Fußball gespielt und bin tatsächlich auch wie mein Vorredner letzte Woche Schiedsrichterin. Und ja, hat mich dann total fasziniert. Und das natürlich dann auch noch in Brasilien, in São Paulo, auf der Straße zu sehen. Das hat mich total gecatcht. Und die Futsalreise bei mir hat dann aber doch dann ein paar Jahre später begonnen. Und wie mein Vorredner letzte Woche hier aber als Schiedsrichterin, weil ich sehr, sehr aktiv im Schiri-Bereich war. Und ich war dann tatsächlich auch auf DFB-Schiedsrichterlehrgängen und habe selber in der Futsal-Regionalliga gepfiffen. Viele, viele Jahre im Süden. Und mich hat diese Fußballvariante schon immer fasziniert. Und ja, dann aufgrund in Anführungsstrichen meines fortgeschrittenen Alters.
Boah, du bist jetzt nicht Baujahr 84. Genau.
Nein, das nicht. Nein, ich bin Baujahr 93.
Guck mal, du hast doch Puffer für uns.
Ja, aber allerdings, ja, war es halt dann so im Schiedsrichterbereich. Ja, ich bin nicht mehr vorangekommen. Vielleicht hat auch meine Leistung auch nicht immer gestimmt. Aber ich hatte alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und ich hatte aber Bock, mich anderweitig in der Fußball- und Futsalwelt zu engagieren. Und ja, dann bin ich im Juli 2024 bei uns in Württemberg in den Verbandsvorstand berufen worden, denn die Position im Freizeit- und Breitenfußball ist frei geworden und ich wusste ja, dass das den Futsal umfasst und ich habe nicht lange gezögert und habe gesagt, ich mache das. Ich habe da total Bock, mich zu engagieren. Ich brenne für die Sportart, für diese Fußballvariante und da muss ich rein. Da habe ich richtig Bock drauf und ich war dann mutig und habe mich zur Wahl aufstellen lassen. Und wurde dann auch glücklicherweise gewählt von den Delegierten.
Daniel, ich höre hier und da Parallelen. BWL, Brasilien,
Ja,
Studium,
das.
Futsal. So.
Da
Ja,
Ja, guck mal, mir ist das Futsal schon näher, das stimmt.
Ja. Also sie macht dir den Namen Futsal-Ökonomistin. Ja. Schauen wir mal. Ja, sehr spannend auf jeden Fall, der Werdegang. Und auch Parallelen zu Omar natürlich, ne, mit dem Schiedsrichtertum.
Aber ja, Omar und ich hatten auch schon gemeinsame Spiele tatsächlich. Ja, also eben in Weilimdorf. Also das gibt es auch noch weitere Parallelen.
Ja, Stichwort Weilimdorf, du bist ja auch dann wirklich in den letzten so ein, zwei Jahren, wo wir und dich ja auch mehr gesehen haben, so ein Umfeld von Weilimdorf, Steffen Melantin dann auch kommentiert. Vielleicht, wenn du mal sagst, die letzten so ein, zwei wirklich geballten Jahre, was da passiert ist, seitdem du dann quasi gewählt wurdest, wie du dich da reingefunden hast in die Rolle, wäre auch nochmal spannend.
Also gekannt hat man sich ja immer. Dadurch, dass ich ja jahrelang Schiedsrichterin in der Regionalliga Süd war und eben Zeitnehmerin in der Bundesliga war, saß ich ja in Weilimdorf auch des Öfteren am Zeitnehmertisch. Und es gab ja auch viele Jahre, da hatte Weilimdorf ja auch eine zweite Futsalmannschaft, die eben dann auch in der Regionalliga gespielt hat. Und so hat man sich dann so oder so gekannt. Und dann kam es eben zu diesem Rollenwechsel, also eben von der Schiedsrichterin zum Mitglied im Verbandsvorstand, verantwortlich für Futsal. Und da muss ich mich auch herzlich bedanken. Das hat sehr auf Anklang getroffen. Ich wurde da auch sehr, sehr gut vom TSV Weilimdorf unterstützt und beglückwünscht, dass ich das Amt übernommen habe. Und auch da kommt es jetzt wieder zu einer Parallele tatsächlich, denn bei uns im Verbandsspielausschuss, da sitzt auch der Michael Bachmann, bekannt beim TSV Weilimdorf. Und wir zwei sitzen dann immer bei den Verbandsspielausschusssitzungen und kämpfen und brennen für den Futsal. Das eben bekannter, größer, wichtiger zu machen. Und wir zwei bilden da quasi so die Front auf der Verbandsebene. Und wie bin ich zum Kommentieren mit dem Stefan gekommen? Das erste Mal war so ein bisschen ein Unfall.
Der arme Stefan, die Hexe.
Ja, wir haben uns tatsächlich gar nicht gekannt und ich war mittags in Weilimdorf. Da war nämlich ein Schiedsrichterstützpunkt und ich war da als Gast eingeladen. Und das war auch alles ganz nett. Und dann kam eben der Michael Bachmann zu mir und sagt, hey, heute Abend ist ja Bundesliga, kannst du bitte mit dem Stefan kommentieren? Wir haben keinen Co-Kommentator. Ich meine nämlich, der vorgesehene Kommentator ist dann erkrankt oder Co-Kommentator eben. Und ich war dann so, was, ich kann das nicht, ja. Und dann hat der Michael nur gesagt, du machst es. Also die schwäbische Art, du machst es schon, ja. Das ist der Stefan und du machst es schon. Und dann geht's los. Und, und dann war ich auch so, okay, alles klar. Und Stefan und ich waren aber direkt auf einer Wellenlänge einfach, ja, also und mir hat es dann so Spaß gemacht und ihm denke ich auch, dass ich direkt gesagt habe, also wenn ihr wieder einen Co-Kommentator oder Kommentatorin braucht, ich bin jederzeit gerne am Start und macht ja auch einfach total Bock. Der Stefan ist da ja auch sehr, sehr engagiert, fährt da jede Woche oder jede zweite Woche von München nach Stuttgart, auch ehrenamtlich, um ein Futsal-Bundesligaspiel zu kommentieren. Und wenn da jemand auch so für den Sport brennt, das macht natürlich einfach unfassbar Bock, da mit zu kommentieren.
Kommst du denn auch aus dem Stuttgarter Raum?
Ja, ich wohne aktuell in Esslingen am Neckar. Das sind 15 Kilometer von Stuttgart. Also die Wege nach Weilimdorf sind jetzt natürlich auch beispielsweise nicht weit für mich. Und eben, soweit es möglich ist, schaue ich mir auch jedes Futsal-Bundesligaspiel vor Ort an.
Liegt nah. würde ich vielleicht auch machen, wenn ich in Esslingen leben würde. Ja, ich habe eine Frage, weil ich selbst ja auch aus dem Verband stamme, also jetzt nicht im Vorstand dort unterwegs bin, aber was mich aus auch im Vergleich immer interessiert, weil man kennt natürlich im Verband dann auch, wenn man jetzt jahrelang da ist, die ganzen Vorstandsmitglieder etc., Wie wird bei euch der Futsal im Verbandsvorstand wahrgenommen?
Ich bin ja erst seit Juli am 24 im Verbandsvorstand und was davor war, kann ich ja gar nicht beurteilen. Ich kann nur das beurteilen, wie es eben seit Juli 24 ist. Und da muss ich ein großes Lob aussprechen. Das wird sehr ernst genommen. Also ich habe da noch nie irgendeinen Kommentar abbekommen, dass das irgendwie unwichtig sei, sondern eher, oh, vielleicht hat man das ganze Thema falsch eingeführt oder herangeführt, in Anführungsstrichen. Und vielleicht ist da früher auch ein bisschen was schiefgegangen in den meisten Landesverbänden, als eben das Thema Futsal aufkam. Sondern tatsächlich ein Interesse und natürlich auch mit großem Stolz verbunden, dass wir eben den Rekordmeister jetzt bei uns im Verband haben. Ich habe letztens gesagt, die Sebener Straße der Bundesliga, die ist quasi beim
Fußball. Das, wenn das der Michi Bachmann Dorf hört. Aber dann,
die ist in Weilimdorf, ja, und das ist auch mit ganz, ganz viel Stolz verbunden. Auch auf der, ich sag mal, unteren Ebene, dass wir dieses Jahr hoffentlich dann die 10 Mannschaften knacken auf der in der Verbandsliga. Davon gehe ich ganz stark aus und das ist sehr, sehr positiv, wird das wahrgenommen und ich hatte noch nie eine Situation, in der ich keine Unterstützung hatte und auch unser Vorsitzender im Verbandsspielausschuss, das ist der Matthias Harzer, der hat sich das jetzt auch die letzten 2 Jahre, seitdem er auch im Verbandsvorstand ist, nicht nehmen lassen, gerade in unserer Futsal-Verbandsliga, dann auch bei der Siegerehrung mit dabei zu sein, als wir unseren Meister im Verband eben geehrt haben. Und da ist er auch extra 2 Stunden aus dem Schwarzwald hergefahren und hat gesagt, nee, das ist wichtig, dass ich da komme, dass ich mich da zeige, dass die Jungs wissen, wer ich bin und dass der Verband da alle ernst nimmt. Das heißt also, wir sind da auf einem guten Weg. Vielleicht, weil ich es aber auch gar nicht zulasse, dass es nicht ernst genommen wird. Ich denke, das ist auch eine Haltungsfrage eben von den Personen, die im Verbandsvorstand sitzen, dass man da gar nicht viel Raum zulässt, die Materie nicht ernst zu nehmen.
Gut, mit dem Rekordmeister habt ihr natürlich auch Argumente im Rahmen des Verbandes, ne? Und zugleich, gut, die Säbener Straße würde ich nicht in den Mund nehmen, dafür was ich ein bisschen über die Bedingungen kenne, hört man ja, aber schlussendlich ist es halt der neue Rekordmeister und da kann man ja eurem Verband auch nur beglückwünschen für, ne, so. Und damit verbunden.
No. Ja, und natürlich, die größten Credits gehen dann natürlich an den Verein und alle Vereinsverantwortlichen. Das ist ja größtenteils auch alles Ehrenamt, was da abläuft. Und
wir hören, ist der Michael Bachmann ja dann auch in mehreren Verantwortungskontexten noch, sogar im Verband aktiv. Das wusste ich zuvor noch gar nicht. Wusstest du das, Daniel?
Nein, aber es wundert mich nicht.
Es wundert uns
aber
nicht.
Aber das ist ja, weil Michael Bachmann versteht natürlich auch, wie man das Spiel spielen muss. In so einer Liga, um etwas groß zu machen, reicht es ja auch nicht, sich zurückzulehnen und, sagen wir, nur seine Hausaufgaben vor der Tür zu machen, sondern hat halt auch erkannt, dass die Arbeit im Verband einfach wichtig ist, damit man in der Breite wächst, weil ohne Breite ist auch der TSV Weilimdorf, Louis Schmeling, Paradoxon, wer das kennt, also im Sport, ohne richtigen Gegner ist auch der Stärkste dann auch wieder wertlos, das schaut sich halt keiner an. Und ohne kompetitiven Wettbewerb wachsen wir halt nicht im Sport. Deshalb glaube ich, ist das total gut, dass er da mit aktiv ist. Ich habe vielleicht noch eine Frage, Hannelore, für alle, die jetzt noch nicht so im Verbandswesen dabei sind. Ja. Was macht man denn in einem Ausschuss Freizeit- und Breitensport? Wie viele Leute sind dort drin? Wie kommt man da rein? Wie oft trifft man sich? Was kann man dann überhaupt entscheiden, vor allem formell entscheiden? Du hast schon gesagt, sehr viel mit Enthusiasmus gehen. Das finde ich mega. Also diese ganze emotionale Schiene, auch irgendwas einfach durch, dass man da ist und zu unterstützen. Aber was kann man wirklich rein verbandsrechtlich machen dann? Das war spannend, diese Ausschuss, große Diskussion und Ausschussarbeit.
Ja, also mein Ausschuss besteht aktuell, ich muss jetzt kurz mit den Fingern nachrechnen, nicht, dass ich was Falsches sage, aus 5 Mitgliedern. Und das hängt natürlich von Verband zu Verband ab, was in den Statuten geschrieben ist, ja, wie viele Mitglieder ein Ausschuss haben darf. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, wir beschäftigen uns mit allem, was nicht das klassische 11 gegen 11 mit einem Auf- und Abstiegsbetrieb ist. Und jetzt bei uns ist es so, dass jedes Ausschussmitglied so seine Kernkompetenzen hat. Und alles, was eben nicht 11 gegen 11 ist, ist zum Beispiel, das hatten jetzt die Futsal Panthers Köln letztens gepostet, das Thema Walking Football, Gehfußball auf Deutsch. Also das sitzt dann auch bei mir im Ausschuss und mein Stellvertreter ist dann auch hier eben der Fachexperte. Dann habe ich jemanden im Ausschuss sitzen, die sich mit Kleinfeldfußball beschäftigt, also eben mit alternativen Spielformaten, denn ich denke, auch das ist ein Thema und das korreliert ja dann auch mit dem Futsal, weil Futsal ist ja nichts anderes wie Kleinfeld in der Halle. Denke ich, ist es etwas, was auch in der Zukunft, natürlich auch aufgrund der in Anführungsstrichen kommerziellen Ligen, die man montagabends eben streamen konnte, ein größeres Thema wird. Und dann gibt es eben noch die Formate eben, die den Ü-Fußball-Spielbetrieb einschließen, also Ü32 Herren zum Beispiel, Ü40, Ü50. Damit beschäftigen wir uns auch und wir haben auch sogenannte Freizeitligen. Das heißt also, das sind Ligen, in denen es keinen Aufstieg, keinen Abstieg gibt. Und das sind sehr kleine Ligen, maximal 7 Mannschaften. Und die dürfen dann auch quasi in einem vorgegebenen Zeitkorridor gegeneinander spielen, wann sie Bock haben. Also das ist quasi ein sehr, sehr flexibler Spielmodus eben für unsere Freizeitkicker. Und auch da bieten wir eben sowohl 11er als auch 7er Formate an. Und das ist eben all das, womit sich mein Ausschuss in Württemberg beschäftigt und eben auch viele andere auch in den Landesverbänden. Und dann natürlich noch das Thema Futsal. Das liegt jetzt bei mir im Ausschuss tatsächlich bei mir persönlich. Also da bin ich quasi in Anführungsstrichen die Fachexpertin.
Wie oft trefft ihr euch mit den Ausschussmitgliedern?
Alle, je nachdem, wie viel halt auch ansteht, alle 4 bis 6 Wochen. Und wenn möglich auch in Präsenz. Das ist nicht immer so ganz einfach, weil wir sind ja auch ein flächenmäßig großer Verband. Und ja, 2 Stunden Anreise und 2 Stunden Rückreise ist natürlich für manche dann auch sehr, sehr schwierig. Denn immer noch, es ist ein Ehrenamt, was wir alle ausüben. Aber eben am besten in Präsenz und dann genau werden, sage ich mal, in Anführungsstrichen alle Schandtaten geplant und vorbereitet, die eben nicht dieses klassische 11 gegen 11 ist. Denn was ist denn die Hauptaufgabe von dem Fußballverband? Die Hauptaufgabe ist, Fußballangebote zu ermöglichen und Spielbetrieb zu ermöglichen. Und letztendlich sind wir der Dienstleister für die Vereine, für die Mitglieder in den Vereinen, dass es eben die Angebote gibt, die jeder oder jede halt einfach gerade braucht. Und das ist der klassische Spielbetrieb eben draußen auf dem Feld, aber das sind halt auch diese ganzen alternativen Formate, dass die Mitglieder Interesse und Bock haben, eben, ich sag mal, im Fußballbetrieb weiterhin Mitglied zu sein. Das ist unsere Aufgabe als Verband. Da müssen wir einfach jeden und jede abholen mit so vielen und breiten und auch flexiblen mittlerweile Angeboten wie möglich. Denn ich sage immer, Fußball ist kein Monopol mehr. Das muss man einfach ehrlich sagen. Also das können mittlerweile auch andere ganz gut organisieren.
Ja.
Und deshalb ist es unsere Aufgabe als Verband, da attraktive Spielangebote zu ermöglichen, sei es draußen, sei es in der Halle, und eben auch auf das einzugehen, was halt, sage ich, vielleicht auch die Nachfrage erfordert oder die Vereine gerne hätten.
Aber da frage ich mich ganz konkret immer, also wenn ich im Verband, in Kommission, Futsal AG und so weiter sitze, rege ich auch gerne mal zu Diskussionen an. Und ich frage mich, und das fragen wir uns auch im Podcast ja dauernd, also nach Vision, nach Masterplan, habt ihr sowas in eurem württembergischen Landesverband für den Futsal? Oder ich stelle dir mal ein bisschen anders die Frage, wenn es nach dir geht, wo steht der Futsal in Württemberg in 5 Jahren? Wo soll er hin?
Also ich sage immer, ich träume, weil eine Vision ist ja ist ja auch ein bisschen so zum Träumen, ja, und operative Ziele sind dann auch wieder was anderes. Ich sage immer, ich träume. Zum einen träume ich vom Frauenfutsal. Das ganze Thema kommt mir noch viel zu kurz, sowohl auf Verbandsebene als auch auf Regionalverbandsebene und eben auch auf Bundesebene. Da wünsche ich mir natürlich auch in Württemberg mehr als nur jetzt ja ein Turnier und dann wird der Frauenfutsalmeister gekürt. Da würde ich mir ja auch Turnierformate wünschen. Das ist der erste Punkt und ja, bei den Herren, da würde ich mir wünschen, 10 konstante Futsalmannschaften in der Futsalverbandsliga zu haben, denn wir wissen alle, wie das Geschäft läuft. Es gibt immer wieder Rückzüge, auch in den höheren Ligen, ja, und Spielabsagen oder anderweitige Herausforderungen und da wünsche ich mir 10 konstante Vereine mit einem konstanten Spielbetrieb und ob das jetzt im Turniermodus ist oder ob das jetzt in einem Spieltagsmodus ist, das sehe ich sowieso total flexibel. Also wir machen es zum Beispiel auch immer so, wir treffen uns mit den Vereinen im Vorfeld online und fragen die ab, wie sie spielen wollen. Also wir fragen die dann ab, sollen wir Turniertage machen, sollen wir Spieltage machen, wie sehen die Hallenkapazitäten aus und dann versuchen wir die beste Schnittmenge zu finden. Also das sehe ich auch total flexibel und das ist mein zweiter Traum und meine dritte Traumvorstellung ist, unsere große Herausforderung im Verband ist, dass eben auf Kreis- und Bezirksebene in der Jugend nicht immer Futsal gespielt wird, sondern eben mit Bande, mit anderen Regeln. Das ist natürlich mit großen Toren, ja, also eher in Richtung Hallenfußball und das halt nicht flächendeckend nach Futsalregeln gespielt wird. Und das ist meine dritte Vision oder Traumvorstellung, dass wir einfach flächendeckend, also von der Jugend bis in den aktiven Bereich eben nach Futsalregeln spielen.
Ich bin vielleicht bei dem letzten Punkt. Ich dachte, das wäre im Jugendbereich, aber es betrifft nur die ABC-Jugend wahrscheinlich. Ich dachte mal, dass der Futsal, der da vorgeschrieben ist, wie ist es bei euch genau auf diesen Kreis oder was Bezirksmeisterschaft? Warum kann man sich dort aussuchen, wie man das Ganze spielt?
Also tatsächlich ist es bei uns so, auf der Bezirksebene, wir haben keine Kreise, sondern Bezirke in Württemberg. In vielen Landesverbänden heißt das Kreise, dass bei den Bezirksmeisterschaften eben eine Wahlmöglichkeit besteht, nach welchen Regeln gespielt wird. Ja, warum ist das so? Ich hatte schon vorhin eingangs gesagt, die Einführung des Futsals, ja, vor circa, ich sag mal, 15 Jahren. Da sind vielleicht ja Dinge nicht so toll gelaufen, ja, und war an der Einführung vielleicht ein bisschen holprig und schwierig und die Akzeptanz der Vereine war deshalb vielleicht am Anfang auch nicht groß und ist eher so auf Widerstand gestoßen und so einen kleinen Widerstand spüren wir dann dennoch auf der niedrigsten Ebene gegenüber Futsal. Also es ist halt dann doch auch so, oh, hör mir auf mit dem Futsal oder das ist alles viel zu kompliziert und so. Also immer noch viele, ja, Klischees und immer noch Schubladendenken teilweise. Und das ist dann auch noch dem geschuldet. Und ja, dann eben, ich hatte es ja auch eingangs auch gesagt, die Aufgabe eines Verbandes ist der Nachfrage der Vereinen nachzukommen. Viele wollen einfach auf das große Tor spielen in der Halle. Das ist, da haben einfach viele, gerade im Jugendbereich, einfach Bock drauf. Und das ist halt eben dieses Nachfragethema. Jetzt hattest du gerade gesagt, das Thema ABC-Jugend. Da fahren wir tatsächlich wie folgt. Also die Bezirksturniere, eben die Wahlmöglichkeit, nach welchen Regularien gespielt wird. Aber wir haben quasi eine eigene A- und B-Jugend-Futsal-Liga gehabt. Also das war dann klar. Die Vereine, die da mit an Bord gehen, und das war dann auch eben an Turniertagen wurde das ausgespielt, da wird dann Futsal gespielt. Und da muss ich ehrlich sagen, gerade in der A-Jugend, da gab es sehr ansehnliche Spiele. Also das war wirklich toll. Und da hatten wir quasi eine eigene A- und B-Jugend-Futsal-Liga. Ja, also
spannend.
da, ja, das
Spannend.
ist auch wieder das Thema Nachfrage eben. Also das war vielleicht gar nicht so schlecht, weil diese Vereine, diese Mannschaften, diese Jungs, die hatten dann halt auch total Bock auf Futsal, ja. Und da haben sich dann eben, ich sag mal, circa 10, 12 Vereine gefunden, die einfach dann auch Bock haben, das in Anführungsstrichen dann auch nach Futsalregeln professionell auszuspielen.
Das muss ehrlich gestehen, es gibt ja einen U19-Stützpunkt. Ich leite ja auch einen in Gütersloh und es gibt ja einen in Stuttgart. Also der liebe Kollege Daniel Friedel, das hört sich ja an wie ein Traum, wenn ich höre, B-Junioren, A-Junioren, Futsal liegen. Nur sehe ich dann jetzt gerade so ein kleines Widersprüchchen, wenn ich mir den Kader des Stuttgarter Stützpunkt anschaue, der zum größten Teil aus einem Verein stammt. Gut, aber unabhängig davon, das ist jetzt nur so ein Hinweis, der mir hochkommt. Aber es hört sich ja super an, vor allem in dem Bereich dann auch da aktiv zu sein, dort Spielbetrieb zu ermöglichen oder auch zu forcieren oder entsprechend partizipieren zu lassen. Man muss die Vereine ja eben auch entsprechend ihrer Bedingungen berücksichtigen, ne? Was eben vielleicht viele noch nicht so drauf haben auf dem Schirm, die einfach nur Sachen, Termine vorsetzen oder sonst was und am Ende des Tages wundern sie sich dann, warum nicht so wirklich Nachfrage entsteht, ne? Ja, aber du sprichst ja auch schon dann eben, du hast gerade so viel vom Traum gesprochen, ne? Und dann dachte ich immer so, sag mal, die beste, also es gibt, ich glaube, da hieß Peter Drucker. Ich habe gerade sogar nochmal recherchiert. Das ist ein Ökonom. Ihr habt doch
Ja.
beide Ökonomie studiert. Also von daher, vielleicht kennt ihr ihn.
Unser
Ich glaube, es
Meister.
war amerikanisch-österreichischer Herkunft.
Management, ja, Management ist
Ja,
das.
genau. Und
Ja.
er sagte früher, die beste Art, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten. Und ich bin noch nicht 100% zufrieden mit deiner Antwort. Was sind jetzt komme ich aus diesem Traum in diese
Ja.
Strategie.
Ja.
Was seht ihr im Landesverband so als wichtige Schritte, damit das, zum Beispiel das Thema Frauenfutsal?
Ja.
Denn du weiß nicht, ob du die alten Podcast-Folgen von uns gehört hast, wo ich dann über Frauen, weil für mich ist das eine Tragödie. Ein Nationalteam für die Frauen anzuvisieren, aber drunter nichts zu haben an Spielbetrieb. Deswegen höre ich das ja total gerne jetzt gerade, so dass das da verstärkt verfolgt werden soll. Aber wie wollt ihr das machen? Das wäre jetzt gerade für mich interessant. Hast du da schon Ideen? Welche Schritte sind notwendig, um im württembergischen Verband zum Beispiel eine Frauenverbandsliga oder vielleicht sogar zu initiieren, eine süddeutsche Frauenregionalliga? Das wäre noch genialer.
Also bevor ich hier antworte, ist es mir erstmal ganz, ganz wichtig zu sagen, das, was ich jetzt gleich sage, das soll bitte niemand persönlich nehmen, denn die Verbandsarbeit, die bringt halt auch ja Schwierigkeiten mit sich und darauf möchte ich jetzt eingehen. Denn der weibliche Futsal, wenn man jetzt mal allein in Verbandsstrukturen denkt, ja klar, gehört er zum einen in die Ausschüsse für Freizeit und Breitensport, wenn es einen gibt im Verband. Aber in jedem Verband gibt es auch eben einen Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball. Und jetzt haben wir schon zwei Ausschüsse. Und dann wäre es natürlich noch super auf Verbandsebene, wenn die zwei Ausschüsse auch miteinander zusammenarbeiten würden. Und eben die Vorsitzenden der beiden Ausschüsse zusammenarbeiten würden. Und dann gibt es auch noch den sogenannten Verbandsspielausschuss in allen Verbänden. Das heißt, jetzt haben wir schon drei Ausschüsse. Das heißt also, man merkt ja an der Verbandsarbeit, es ist sehr, sehr komplex, Dinge voranzubringen. Und das ist ja auch das, warum man sagt, ja, die Mühlen mahlen manchmal auch leider sehr langsam im
Das ist ja schlimm.
Fußball.
Es ist schlimm, dass
Und
das durch ganz Deutschland diesen Spruch gibt. Verbandsmühlen mahlen langsam.
Ja, genau,
Von
richtig. Und
Schleswig-Holstein bis nach Baden-Württemberg. Ja.
genau. Und jetzt bin ich in der glücklichen Situation zu sagen, okay, ich kann super mit dem Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball zusammenarbeiten, ja. Aber die Fragestellung ist, kann das jeder Landesverband? Also ich weiß nicht, ob es so schnell zu einem flächendeckenden Spielbetrieb bezüglich zum Beispiel der Frauenregionalliga kommt. Also im Westen gibt es ja diese Mini-Frauenregionalliga. In den
Vielleicht
anderen
hat
Landesverbänden
Loro,
ganz
da,
viele
um,
Fragezeichen, ja.
da genau, vielleicht reinzukretschen, damit auch alle
Ja.
mitverfolgen können, warum bräuchte man für eine Frauenliga, egal in welchem Level, diesen Frauen- und Mädchen-Ausschuss? Ausschuss oder braucht man die überhaupt dafür? Könntet ihr jetzt als Kommission Freizeit und Breitensport sagen, wir machen jetzt eine Frauen-Futsal-Liga oder braucht man wirklich das zwingend das Go von diesem anderen, von des anderen Ausschusses?
Ich kann jetzt von meinem Landesverband sprechen. Also wenn ich mich mit meiner Kollegin, das ist die Sandra, und wir arbeiten super zusammen und verstehen uns super gut, wenn ich sagen würde, hey komm Sandra, wir probieren das jetzt mal, lass uns das mal ausschreiben, dann würden wir darüber diskutieren und würden mit Sicherheit zu einer Lösung kommen, die wahrscheinlich auch positiv ausgehen würde. Aber ich weiß nicht, ob das in jedem Landesverband wäre, denn am Ende des Tages geht's leider so hierarchisch gesagt um Verantwortlichkeiten, und am Ende ist der weibliche Futsal eben, wenn man es rein hierarchisch betrachtet, wahrscheinlich eher den Ausschüssen für Frauen- und Mädchenfußball anzudocken tatsächlich. Ja. Und warum gibt es das jetzt bei uns noch nicht? Das ist auch, ja, ich sag mal, der Nachfrage in Anführungsstrichen geschuldet. Dieses Jahr hatten wir da kleine Erfolgserlebnisse bei unserer Frauen-Futsal-Meisterschaft. Da hatten wir zu viele Anmeldungen. Damit hatten wir schon gar nicht gerechnet und haben das aber nur an einem Turniertag ausgespielt. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir da so eine hohe Nachfrage bekommen. Und wie wir das jetzt nächstes Jahr machen, das haben wir noch gar nicht besprochen tatsächlich. Also das steht jetzt bei uns auf der Agenda. Da kann ich euch dann im Herbst berichten, ob wir das dann auch vielleicht auch dann auch an mehreren Turniertagen ausspielen in einem Art kleinen Ligasystem. Die große Herausforderung ist ja, dass die Mädels ja alle noch draußen spielen. Und wenn du halt dann ein Ligasystem einführst oder auch mehrere Turniertage einführst, dann muss es halt so gestaltet sein, dass es nicht mit dem regulären Spielbetrieb kollidiert. Und da der reguläre Spielbetrieb eben meistens bis Mitte Dezember geht und die Vorbereitung schon im Februar beginnt und die ersten Freundschaftsspiele wieder, muss das halt dann auch so gestaltet werden, dass es für die Mädels eben machbar ist. Und Weihnachten möchten ja die meisten auch ein bisschen feiern. Das heißt, es ist halt in Anführungsstrichen bei den Frauen aktuell ein Konkurrenzprodukt.
Genau.
Bei vielen Männern ist es ja kein Konkurrenzprodukt oder eben nur ein kleines Konkurrenzprodukt. Die kicken halt dann draußen, wenn mal kein Futsal ist, aber die haben halt ihre klare Prio im Futsal. Und das ist bei den Frauen halt noch nicht so weit. Da ist es halt ein Konkurrenzprodukt und eben eine Zusatzbelastung. Und das sind wir in Deutschland, also du hast es ja gesagt, Sebastian, ohne ja Basis wird es eben schwierig mit einer Spitze. Da sind wir noch nicht so weit in den Verbänden, dass es flächendeckend Mannschaften gibt, die sagen würden, wir würden die Halle bevorzugen. Mhm. Also ich hätte jetzt im Landesverband vielleicht zwei Vereine, die sagen würden bei den Mädels, okay, wir würden die Halle bevorzugen. Ansonsten wären mir weitere Vereine nicht bekannt. Ja, es ist sehr, sehr herausfordernd.
Ja, aber es ist ja schon spannend. Einerseits, wie das bei euch strukturiert ist. Ne?
Ja.
Gut, klar, in jedem Landesverband hat der Frauenfußball eine eigene Kommission gefühlt. Und es geht ja auch um Budgetierung etc. Ne? Also ja. Eine eigene Sonderstellung also. Gleichzeitig erzeugt diese Sonderstellung, ich finde wieder so ein Widerspruch, dass dann so eine Rolle, die du hast, eigentlich so eine Art, da denkt man sofort an den männlichen Fußballbereich. So. Also das, ne? Und dass du aber dann dich da natürlich auch mit Frauenfußball auseinandersetzen musst, dafür aber dann wieder in diese Sonderposition ran musst, du musst dich einigen heißt, ja. Du musst halt auch, ne, Abstriche machen, deine Vision, die man hat, den Wunsch, dann hat man den Wunsch vom DFB da ganz oben eine Nationalmannschaft oder Nationalfrauenschaft zu schaffen, und dann kommt man als Landesverband da auch einfach durch die Strukturen, ne? Eben, die dann sich auch, die auch kollidieren in einer Art und Weise. Und man will ja auch da nicht vom Kuchen was wegnehmen. Ist auch wieder ein Punkt, ne? Am Ende geht es auch um Kuchenteile, die verteilt werden. Um mal so eine soziologische Metapher zu nehmen. Da redet man immer über so Kuchenteile. Und das finde ich total spannend, weil ähnliche Situation hat man auch in anderen Landesverbänden, kann ich nur bestätigen. Dass dann, aber wie gesagt, dann du als Breitensportverantwortliche oder Breitenfußballverantwortliche ja eigentlich dann so dich eigentlich primär so um Männer kümmern musst. So, ne? So. Gleichzeitig hat man aber auch nicht so eine breite Basis an Frauen, natürlich, ne? Also Männer spielen ja schon noch deutlich häufiger Fußball. Deswegen ist das ja auch total spannend. Also es ist kompliziert, würde ich
Es
sagen.
ist Verbandsarbeit, ist total komplex und wir handhaben das dann so, dass eben in meinem Ausschuss auch jemand sitzt aus dem Frauen- und Mädchenfußballausschuss, dass wir da eben auch so eine Schnittstelle
Ja,
haben.
super.
Und wie gesagt, mein Pendant, die Vorsitzende für den Frauen- und Mädchenfußball in Württemberg, die Sandra und ich, wir sind da super im Austausch und ich bin da in einer sehr, sehr glücklichen Situation, dass wir über jegliche Schandtaten gemeinsam sprechen können, wie wir es machen, wie wir vorgehen. Aber wie du schon sagst, das macht das System natürlich A langsamer. Ja, ich sag's nochmal so, es ist natürlich nicht überall also regionalverbandsflächendeckend oder in einem, ich sag mal, man muss jetzt auch nicht immer die Grenzen so fest im Stecken, aber es ist halt nicht immer flächendeckend gegeben, dass eben auch so eine niederschwellige Zusammenarbeit überall möglich ist.
Ja, und du hast ja gerade auch einmal so im Laufe des Gesprächs auch erwähnt, es ist ja auch, ihr seid ja schon ein recht großer Flächenverband. So, also doof gesagt, wir im Westen, wir haben immer leicht reden, wir sind der klein, von der Geografie, der
Ja.
Mini-Regionalverband, haben halt die meisten Mitglieder. So, ne?
Ja.
Also wir haben halt mega viele Mitglieder und Vereine, dadurch haben wir diesen westdeutschen Regionalverband vereinfacht gesagt. Und ich finde, wenn man das so hört, dann kann man sich halt nicht damit rühmen, dass wir da so eine kleine Frauenregionalliga haben oder so, weil die Infrastruktur ist super. Du hast da die A1, die einmal komplett durch Nordrhein-Westfalen fährt und dann von dort geht's ab in alle Richtungen und eben nicht diese Entfernung, die du eigentlich schon in Württemberg alleine hast, ne? Also wenn du mal die Strecke nimmst, ist ja fast schon Nordrhein-Westfalen gefühlt. Also nimm noch Baden-Württemberg dazu vielleicht, aber oder Baden dazu. Aber was ich meine, ist eben, das sind ja auch nochmal Erschwernisse, weil du sagst, zwei Vereine, weil dann kommt natürlich der kluge Spruch was ich kann dir sagen, was jetzt im Westdeutschen Verband oder aber auch in Westfalen passiert. Ey, wir haben zwei westfälische Frauenvereine, komm, wir machen eine Regionalliga, wir fragen die anderen auch, ob sie einen haben. So,
Ja.
ja, und das geht ja bei euch sehr schwer, weil dann musst du aus Bayern, dann fährst du auf
Ja.
einmal gefühlt 500 Kilometer für ein Spiel. Das ist nicht niedrigschwellig genug. Die Niedrigschwelligkeit im Westen ist da halt einfach infrastrukturell, ne, um das mal zu vergleichen, weil also da nicht, dass wir hier mit falschem Maß messen, dass es bei euch schon auch schwierig ist, so eine Vision zu gestalten, ne, so am Ende des Tages. Ne, ja.
Genau, es ist sehr herausfordernd, aber wir müssen die Diskussion fortführen. Sie
Ja.
darf auf keinen Fall gestoppt werden. Und tatsächlich, einer der Mädelsmannschaften, ich darf das eigentlich gar nicht so laut sagen, aber ich sage das
Sag's
jetzt
laut.
einfach, egal, egal, die spielen ja bei uns auch in der Herrenverbandsliga mit.
Das geht bei
Also,
euch, oder? Mixed? Wie weit runter geht das Mixed bei euch? Bis Regionalliga geht
Ja,
nicht, oder?
also es ist eigentlich eine Herrenverbandsliga.
Ja.
Aber ja, diese Frauenmannschaft, die einfach so Bock hat, Futsal zu spielen, die spielt da einfach mit. Punkt. Und dann interessiert mich da das auch gar nicht, dass es eine Herren in Anführungsstrichen Liga ist und dass es Regularien und Statuten gibt. Sondern die spielen da ganz normal mit und haben da gegen die anderen Herrenmannschaften mitgespielt. Und deshalb sage ich, der Diskurs muss weitergeführt werden, die Diskussion muss weitergeführt werden. Und eben, wenn sich herauskristallisiert, dass es Mädels gibt, die so Bock haben am Futsal, dann muss man ihnen eben auch Angebote machen. Und das ist zum Beispiel dann so eine Art Angebot.
Wie kommt das an bei den männlichen Mannschaften, die Mix-Teams? Habt ihr da Feedback? Ist das jetzt für alle quasi anfänglich vielleicht ungewohnt, aber eigentlich nach einer Saison oder zwei Saisons, ich weiß gar nicht, wie lange das Team jetzt mitspielt? Ey, eigentlich ist es
Jetzt das
okay.
zweite Mal, jetzt die
Ja,
zweite
okay.
Saison. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, und das meine ich auch gar nicht böse, dass es für den einen oder anderen Spieler zu Beginn komisch war oder eben auch ungewöhnlich war. Es gab aber keinen einzigen Verein, der im Vorfeld gesagt hat, ja, aber seid ihr jetzt bescheuert? Was macht ihr denn jetzt? Also das ist ja, das geht gar nicht. Also das Feedback kam glücklicherweise und auch dankenswerterweise hier auch an alle Vereine. Kam nicht. Und dann ist es aber interessant, was im Spielbetrieb dann passiert. Und da möchte ich jetzt auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Das ist natürlich klar, dass die Mädels da körperlich wenig bis keine Chance haben, vor allen Dingen gegen die sehr, ich sag mal, guten Futsalmannschaften bei uns im Verband. Nichtsdestotrotz muss ich den Herren da ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben die Mädels total ernst genommen. Sie haben sie in Anführungsstrichen spielen lassen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, auf eine sehr faire Art und Weise. Und was mich auch total beeindruckt hat, ist einfach, das kann man jetzt für gut oder schlecht halten. Man könnte jetzt auch sagen, okay, die Frauen wollen da mitspielen, dann müssen sie das abkönnen. Aber auf der anderen Seite, was mich total beeindruckt hat eben ist, dass die Männer dann auch körperlich einfach auch ein bisschen zurückgezogen haben. Und das ist Fair Play. Und das gehört eben in unserer Sportart nun mal auch dazu. Und deshalb ein großes Kompliment. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wir haben ja auch viele Schiedsrichterinnen im Futsal. Klar, jetzt spielen die natürlich nicht mit. Aber wir sind da sehr, sehr divers unterwegs gewesen jetzt dieses Jahr. Und das ist ja auch schön. Und das ist ja auch wieder dieses Thema Spielangebote ermöglichen. Und wenn ich dann eben sehe, wie da die Mädels gekämpft haben und auch welchen Fortschritt die gemacht haben. Also das ist brutal zu sehen von der letzten Saison eben zur aktuellen Saison, wie die sich entwickelt haben. Und das haben auch viele andere Vereine gesagt, so krass, da ist eine richtige Entwicklung zu sehen. Also das war sehr, sehr beeindruckend und dafür umgeht man dann doch gerne Statuten. Und macht einfach. Und deshalb muss das Thema Frauenfutsal immer in der Diskussion bleiben, immer im Diskurs bleiben. Und man muss immer die Augen offen halten aus der Region, aus der man kommt. Und ja, eventuell ergibt sich dann auch irgendwann flächendeckend bundesweit jeweils immer eine Regionalliga. Aber das muss halt auch mit Verstand passieren. Also es kann halt nicht sein, dass man eine Regionalliga plant und dann ziehen 2, 3 Mannschaften zurück aufgrund der Fahrtwege oder was auch immer. Es muss halt nachhaltig sein.
Ich habe auch gerade mal nachgeschaut. Es sind ja die TSV Weil im Dorf Frauen. Ist das Frauenteam, genau, richtig? Und es gibt auch ein anderes Team. Also wenn es darum geht, ob man jetzt auffällig hoch verliert oder ist es gar nicht der Fall. Aber es gibt ja auch eine Männermannschaft in dieser Liga. Futsalgemeinde Go Lettics Trossingen, also die haben höher verloren als die TSV Wallendorf Frauen. Das heißt ja, also damit ist die Mannschaft ja ein Gewinn. Also sie hat die Liga hat ja nicht schlechter gemacht. Also das fand ich jetzt hier bei den Ergebnissen spannend und auch schöner zu sehen. Das ist ja nicht
absolut.
Nur heißt. Ja, sehr gut. Ja.
Absolut. Und ich muss da auch ein Riesenkompliment aussprechen an den Trainer der Frauen vom TSV Wallendorf. Das ist der Alen Lalic und der ist Co-Trainer der bosnischen Futsal-Nationalmannschaft. Ja. Und war früher auch ein super Futsalspieler und der ist da total engagiert und hat da richtig Bock, die Mädels voranzubringen. Und ich hoffe, das macht er noch ein paar Jahre. Und das begeistert mich total. Und auch da kann ich gerne berichten, obwohl ich es nicht tun sollte. Tatsächlich haben wir das dann auch erlaubt, dass er zum Beispiel, also er hat nicht mitgespielt, aber dass er auch mal im Tor stand. Eben in Spielen in unserer Verbandsliga. Und dann eben aus dem Tor auch heraus die Mädels auch noch gleichzeitig gecoacht hat. Und wie geil war das denn bitte?
Cool. Ja.
Ja, also das war einfach so ultra cool, dass jemand da so engagiert ist und die Mädels da voranbringen möchte. Und das hat auch die Mädels total motiviert, ja. Und das haben wir dann einfach zugelassen. Punkt.
Ja. Also diese Mix-Teams-Geschichte und so weiter, das ist eigentlich schon unabdingbare Niedrigschwelligkeit, um reinzukommen, eben damit auch Frauen eben in den Futsal einsteigen können, auch in den Spielbetrieb. Es gibt ja auch gute Evidenz, ne? Also es gibt ja, also ich weiß ich selbst auch noch aus dem Westfälischen Verband, wir haben da auch im Verbands, auf Verbandsliga-Ebene eben Mixteams-Regelung, hatten auch etliche Mädels, die mitgespielt haben und sind ähnliche Erfahrungen, die du hier mitteilst, ne? Also das ist so, dass das wirklich alles auch erstmal ein Gewinn ist, das muss man auch sagen, ne? Ich kann, kleine Anekdote, wir haben jetzt Gestern am Samstag haben wir mit unserem Stützpunkt gegen Preußen Münster gespielt. Die haben auch dann teilweise gemixt. Also haben Jasmin Jabes, glaube ich, war dabei. Und die ist ja auch richtig gut, muss man sagen. Die hat auch geputzt gegen unseren Stützpunkt. Also muss man auch sagen. Und nochmal, am Ende des Tages, wir wissen alle, dass wir das sowas nicht in höheren Ligenebenen reinkriegen, weil dann schon auch natürlich leistungsspezifisch Parameter da sind. Ne, da gibt es Unterschiede, klar. Aber für den Einstieg, damit eben dann entsprechend Spielbetrieb stattfinden kann, ist super notwendig und gut, dass ihr das macht. Hättest du jetzt was anderes, wärst du jetzt gekommen, dann wäre ich hier nochmal nachfragender gewesen.
Nee, also das ist auch für die anderen Verbände oder eben die anderen Regionen dann einfach machen, wie du schon gesagt hast, eine Ebene weiter höher geht es halt einfach nicht mehr und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber das ist ja nochmal unsere Aufgabe, Spielbetrieb oder Spielangebote zu ermöglichen, so einfach wie möglich, so wie die Nachfrage eben da ist. Und ja, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir vielleicht auch nächstes Jahr vielleicht auch nochmal eine zweite Frauenmannschaft da in der Futsalverbandsliga haben bei uns, ja. Ich rechne jetzt nicht damit, dass wir einen Ligabetrieb haben werden bei den Frauen, aber ich rechne auf jeden Fall mit Fortschritten. Und so denke ich, und Corona ist ja auch noch nicht so lange her, ne? Also diese Zeit, in der wir gar nicht in der Halle waren. Und ich denke, wenn jeder Landesverband da seine kleinen Fortschritte vorwärts macht, dann kommt am Ende das große Ganze zusammen. Und am Ende steht dann auch mal hoffentlich im Süden eine Regionalliga.
Daniel, wie sieht es eigentlich aus mit der Zeit? Du
Ja, wir
guckst
sind bei
schon.
47 Minuten. Also wir können wieder wie letzte Woche mit Oma, wir können dann hier Stunden weiterreden. Aber eigentlich, die Zeit ist schon, Sebastian, letzte schnelle Frage.
Ja, ich habe noch eine mal schnelle Frage, mal schauen. Also,
Ja gut,
Hannelore,
Sebastian,
ich finde
ich
das so
wirklich einfach
erquickend,
ab.
wie ausführlich sie antwortet. Das finde ich
Ja, das
super.
ist ja eine
Also,
absolute Frechheit.
was für eine Ökonomin, Hannelore.
Ja.
Nein, jetzt haben wir die ganze Zeit von der Verbandsseite gesprochen.
Ja.
Also, was würdest du dir denn als entsprechende Verbandsverantwortliche von Vereinen, Spielern und Trainern sich wünschen? Das ist jetzt schon mit Alen Lalić mal so ein Beispiel gezeigt und so weiter. Aber was würdest du dir spezifisch von Vereinen wünschen, damit der Futsal den nächsten Entwicklungsschritt bei euch macht?
Ich denke, dass die Integration des Futsals oder eben Kleinfeldformate in den Trainingsbetrieb schon eine hohe Auswirkung hätten. Stichwort Trainingsphilosophie Deutschland, in der auch ganz viel Kleinfeldfußball verankert ist. Da würde ich mir von den Trainern auch einfach, ich sage nicht, dass sie nicht offen sind, aber noch mehr Offenheit wünschen. Und die besten Futsaler sagen ja, oder auch die ganz großen Fußballer sagen ja, der Futsal hat mich weitergebracht. Ja, und das eben auch schon im Jugendspielbetrieb ins Training mehr zu integrieren. Und das lässt sich auch draußen wunderbar spielen oder eben Elemente des Futsals. Ja, also Futsal muss ja auch nicht immer nur in der Halle gespielt werden. Und das würde ich mir tatsächlich von Trainern wünschen. Und von Vereinen würde ich mir tatsächlich Unterstützung wünschen, dass wenn eben Spieler und Spielerinnen, die im regulären Spielbetrieb teilnehmen, Bock haben, auch am Futsalbetrieb teilzunehmen, dass die dort unterstützt werden. Denn letztes Jahr hatten wir tatsächlich auch einen Verein, da hätten die Jungs gerne teilgenommen, hätten gerne eine Mannschaft gebildet, aber der Verein hat gesagt, nee, draußen hat halt eben Vorrang. Und das finde ich dann halt unfassbar schade. Und da würde ich mir auch ein Ticken mehr Offenheit und eben mehr Unterstützung wünschen. Und ja, was ich mir auch wünsche, erst jetzt vor kurzem wieder geschehen, wir haben jetzt auch einige Vereinsgründungen, reine Futsal-Vereinsgründungen. Also letztes Jahr hatten wir es ja mit den Nürtinger Jungs, ein reiner Futsal-Club, der sich gegründet hat. Jetzt vor kurzem eine neue Gründung mit dem Futsalclub Adler Weingarten, reiner Futsalverein. Und gut, der Futsalclub Biberach, der existiert ja schon seit 2021. Also wünsche ich mir grundsätzlich von allen, die interessiert sind am Futsal, auch ein bisschen mehr Mut und auch natürlich Engagement, sich im Ehrenamt zu engagieren. Und ja, da auch selber was auf die Beine zu stellen. Also ich kann ja immer meckern als Spieler, dass ich keine Angebote habe oder als Futsal-Interessent, aber ich kann ja auch mal machen.
Wo könntest du einer bei euch melden, wenn jetzt jemand Interesse hat, einen eigenen Verein zu einer Abteilung oder einen Verein einfach, die meisten sagen, ich will ein Futsal-Team. So,
Ja.
also so abstrakt erstmal. An wen könntest du denn wenden bei euch im Verband? Das wäre auch eine gute Message nach draußen, wenn ihr da Lust habt, im württembergischen Verband ein Futsal-Team zu machen. An wen wendet man sich denn dann am besten?
Also bei uns gibt es jemanden im Hauptamt, der eben für Vereinszulassungen zuständig ist. Ich weiß nicht, soll ich den namentlich nennen?
Kommt auch eine Compliance-Richtlinie an.
Aber nee, besser nicht, besser nicht, besser nicht. Also einfach mal Homepage und dann googeln, kriegt man schnell raus. Und dann kann man da also einfach ein e.V. gründen. Das ist ja grundsätzlich erstmal schon mal wichtig, egal welche Sportart man ausübt. Und dann muss man eben Mitglied im Württembergischen Fußballverband werden und im Württembergischen Landessportbund. Das ist aber auch ja für jeden Landesverband eben die Voraussetzung. Und dann geht's los. Also das ist nicht so kompliziert. Und da wünsche ich mir eben auch, ich sag mal, diejenigen, die Interesse am Futsal haben, auch einfach, ja, jetzt auch hier die klare Aufforderung, sich da auch ehrenamtlich zu engagieren. Nicht immer nur zu meckern, oh, das gibt's nicht, ich habe kein Angebot, das läuft nicht, sondern okay, dann Jungs und Mädels, setzt euch zusammen, baut eine Mannschaft auf, die Verbände helfen euch. Wenn es Schwierigkeiten gibt, ich kann da jetzt auch für mich sprechen. Ich bin immer für die Vereine ansprechbereit und ich nehme gerne den Hörer in die Hand. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Lebens ich schon das letzte halbe Jahr quasi am Telefon verbracht habe, um die Vereine zu unterstützen oder wenn es eben Herausforderungen gibt in der Vereinsarbeit. Und die Verbände unterstützen die Vereine und dann mutig sein und ja, Jungs und Mädels selber was auf die Beine stellen. Und
Ich hätte noch zwei Nachfragen. Einerseits verstehe ich also richtig, dass bei euch in der Verbandsliga Futsal auf jeden Fall ein Verein Voraussetzung ist, also eine Vereinsmitgliedschaft, okay. Also ich kenne das noch anders. In Westfalen hatten wir damals das so angesetzt, dass es eben in der ersten Saison keinen Verein benötigt, das mehr oder weniger nur eine Spielerliste, mit der man arbeitet. Kann aber auch sagen, dass man damit auch durchaus schlechte Erfahrungen gemacht hat, teilweise, ne? Weil es ja auch die Verbindlichkeit ist, ne? Die damit einhergeht. Es ist halt, ich sag mal, im Pädagogischen, es ist immer eine unverbindliche Verbindlichkeit am Anfang. So, du, irgendwie willst du sie gewinnen. Aber ich habe noch eine Frage, weil du sprachst davon, Trainerphilosophie Deutschland und so weiter. Habt ihr denn da auch bei euch im württembergischen Verband, hat auch nicht jeder Landesverband, muss ich sagen, ein Futsal-Modul zur Trainerfortbildung für Fußballtrainer? Also so für B- und C-Lizenzinhaber, so eine Fortbildung?
Also wir hatten jetzt das erste Futsal-Trainerzertifikat, das war ja bei uns in Württemberg. Das war jetzt im Februar, wurde das bei uns angeboten. Und C-Lizenz und B-Lizenz, das läuft, glaube ich, soweit ich alles weiß, noch über Frankfurt. Ja, diese Futsal-B-Lizenz, die lief ja gerade jetzt tatsächlich. Ich glaube, die haben das letzte
Ich
Woche
meine für,
abgeschlossen, aber
darf
wir haben
kurz,
es nicht, ja.
ich habe mich missverständlich ausgedrückt, glaube ich. Es geht darum, für die B-Lizenz Fußballtrainer, also die Fußballtrainer mit einer B- oder einer C-Lizenz, die müssen ja alle paar Jahre ihre Lizenz verlängern. Und dafür gibt es dann immer verschiedene Angebote. Ich kann das eben so sagen, eben weil ich das in Westfalen als Referent anbiete. Weil da sehe ich auch immer, dass da wird das sind so Wege, um Futsal als Methodik und überhaupt als Variante in den Fußballspielbetrieb, in den Trainingsbetrieb zu implementieren. Ne? Dieses Thema Trainingsphilosophie, Kleinfeldfußball. Da wollte ich nur fragen, ob ihr da ein Angebot habt, weil sonst.
Aktuell nicht. Also wir bieten aktuell eben dieses Futsal-Trainer-Zertifikat an, aber jetzt nicht eben im Rahmen von C- oder B-Lizenz auffrischen oder verlängern. Ich nehme das Thema aber auf jeden Fall mit. Also die Abteilung Qualifizierung, die wird sich jetzt freuen.
Ja, und
Ich finde das eine super Idee von dir, ja.
ihr habt ja
Also
auch
von dem
Leute,
her.
ihr habt ja Leute, die das
Total.
machen können. Also sei es ein Daniel Fredel, der um die Ecke
Total.
wohnt, Philipp Less hat jetzt gerade auch die B-Lizenz bestanden,
Genau, richtig.
im Futsal. Also unabhängig davon, jemand,
Total.
der man muss halt Fußballtrainer begeistern für den Futsal. Und das ist dann, also ich mache das jetzt seit einem Jahrzehnt. Und Deswegen frage ich das, weil darüber haben wir tatsächlich auch dann sehr viel, also sehr viel mehr Offenheit bekommen. Auf einmal haben wir irgendwelche Turniere, die ne, viel mehr futsalspezifisch sind und wir nähern uns so ein bisschen aus diesen Netzwerken dann auch. Deswegen, da wollte ich nochmal fragen, ob ihr das auch schon habt, aber gut, ist ja auch ein schöner Austausch hier, sich da.
Total. Und ich denke, wie du schon gesagt hast, in jedem Landesverband gibt es diese Futsal-Liebhaber, auch bei den Trainern und Trainerinnen. Und den Punkt nehme ich auf jeden Fall mit. Super, vielen lieben Dank. Und das ist eine gute Sache. Und ich denke, den Impuls, den werden jetzt auch noch viele andere mitnehmen.
Dann habe ich, dann darf Philipp sich bedanken. Ich habe ihn ja da vorgeschlagen als Referent. Dann verdient er auch nochmal seine 400 Euro da. Nein, alles gut. Nein, alles gut. Im Futsal muss man irgendwas mit den Lizenzen anfangen können. Daniel und ich fragen uns ja auch immer, wozu machen wir Lizenzen? Es muss ein Return kommen. Ne? Nein, alles cool. Deswegen ist es, das ist für mich noch so ein Punkt, weil Zertifikat ist cool. Ja. Aber das ist dann ja, was fängst du damit an? Kannst du damit irgendwie Credit Points sammeln für deine normale Lizenz? Ist halt die Frage. Und deswegen starten ja viele in so ein Thema, also in so eine Fortbildung. Die wollen einfach nur jetzt ihre 2 Tage da sitzen und dann ihre Lizenz verlängern. So, aber in dem Moment, das ist genau das Richtige, da kann man die catchen, weil die haben keine Prüfungsleistung vor sich. Die kann man einfach nur, ne? Und wenn du mit denen einfach nur geile Futsalspiele dir anschaust bei der Fortbildung, das ist auch schon die halbe Miete gefühlt. Also,
ja, und das ist ja auch mal was Neues dann einfach, ja, ne? Genau. Also.
Ja, genau, nimm's mit in die Qualifizierung.
Promise.
Daniel, wir durften hier noch einen Beitrag leisten. So, hast du noch was, Daniel? Ich bin super glücklich über den Input und Output, den wir hier jetzt schon hatten.
Absolut, es ist natürlich ein schöner Inside-Outblick aus der Verbandsarbeit, über die man viel redet, auch im Vereinswesen, in den Spielern, aber auch wie im Podcast, aber selten Gespräche auch mit jemandem führt, der eben direkt da mitarbeitet und mitwirkt, Hannelore. Meine letzte Frage war sonst eigentlich immer, ja, was wünschst du denn für die Futsalentwicklung im Verbandswesen? Eigentlich hast du es eben schon ausreichend dargelegt. Vielleicht ein bisschen anders sagt, wenn dir jemand die Möglichkeit gibt, Ressourcen endlos für eine konkrete Aktion. Du könntest eine Aktion, ein Event, ein irgendwas machen. Sag, hier ist Betrag X, investiere das in ein Event. Der Württembergische Verband ist mal richtig generös. Sag, hallo, mach ein Futsal, irgendwas, Event, irgendwas. Was würdest du machen? Manchmal hat man so Ideen. Ja, boah, das würde ich mal gerne machen. Wenn ich das könnte, würde ich dann genau das machen.
Ich glaube, ich würde das Geld, wenn ich das hätte, nicht direkt in ein Event stecken, sondern würde das dafür ausgeben, dass mehr Berichterstattung über die vorhandenen Events stattfinden würde. Hm. Also Zeitungen, Social Media, Sportberichterstattung, da kommt das Thema viel zu kurz einfach, beziehungsweise gar nicht drin vor. Und das ist so schade. Also ich würde das Geld nehmen und würde in Anführungsstrichen, obwohl es eigentlich die Aufgabe der Presse wäre, für Kommunikation ausgeben, um das Ganze bekannter zu machen, ja.
Im Kicker.
Oder eben halt auch tatsächlich Thema technisches Equipment. Ich finde, es kann nicht sein, dass es nicht von jedem Futsal-Bundesliga-Spiel einen Livestream gibt oder von dem Halbfinale. Also das ist, da bin ich immer noch schockiert, ne?
Wir haben also jetzt ja die und außerdem, du bist ja, in der, wenn du 2024, also wobei du bist ja schon früher dabei gewesen,
yeah.
Es ist ja tatsächlich so ein bisschen schlechter geworden insgesamt, die Situation um Thema Aufmerksamkeit beziehungsweise überhaupt mediale Präsenz, ne? Spannend auf jeden Fall. Erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, also wie gesagt, und der Sportschau würde ich auch mal einen netten Hinweis geben.
Du willst den öffentlich-rechtlichen
bestechen. Ist das bestechen?
Wäre jedes Mittel recht. Ja gut, das ist ja ein Ehrenamt. Ich habe ja nichts zu verlieren. Das ist ja das Schöne am Ehrenamt. Man hat ja auch einfach nichts zu verlieren und deshalb appelliere ich auch immer, mutig zu sein. Ja, denn was hast du denn zu verlieren am Ende des Tages? Am Ende des Tages willst du eine Sache voranbringen und was gibt's da zu verlieren? Nichts, ja.
Schon spannend, diese Rückmeldung überhaupt, dass mehr Thema in der Öffentlichkeit, ne, mediale Präsenz. Es kam ja letztes Mal auch schon so ein bisschen raus mit Omar, der hat sich das auch gewünscht. Ich denke, diesen Wunsch teilen wir alle. Und es ist aber eminent, wir wissen darum, dass wenn das vorhanden ist, dass auf einmal Interesse da das wecken kann. Und ich sage auch immer, ich habe auch häufiger solche Diskussionen tatsächlich. Lass uns noch hier einen Beitrag machen, da einen Beitrag machen. Und sei es, ich will ja immer auf der Homepage alles vom Verband haben und dann soll das weiter an die Zeitung getragen werden. Die fragen mich, warum? Was soll das bringen? Ich so, ja, ich bin überzeugt davon, wenn jemand das sieht und sich das anschaut, dass der sich darin verliebt. Das ist einfach so. Futsal ist für mich der coolere Bruder des Fußballs, wenn man so will. So. Ja. Und wer Fußball liebt, wird auch Futsal lieben insgesamt, wenn er sich damit ernsthaft auseinandersetzt. Und wenn man es dann sogar noch relativ gut darstellt, ne, oder überhaupt berichtet darüber und dann noch vielleicht, wie du schon sagst, eine ordentliche Präsentation der Bundesliga stattfindet, die ja dann, wir haben ja DFB-TV jetzt bald, ne? Bin auch gespannt, hoffentlich dann auch dadurch Verbesserung erfährt. Ja, das wäre doch ein schönes Ding. Also ich bin überzeugt, also ich denke, da werdet ihr in selbe Horn stoßen hier. Ja, das ist am Ende des Tages, wer sich damit auseinandersetzt, sich auch in diese Variante des Fußballs verlieben wird.
Ne? Ja, und auch die Regionalligen, auch die müsste man eben stärken. Ja. Das ist die zweithöchste Spielklasse in Deutschland. Und auch die müsste man stärken. Da muss man einfach wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel Lörrach, der Aufsteiger, wenn ich aus Lörrach komme, dann muss ich als Lörracher einfach wissen, hey, cool, am Samstag ist Futsal Regionalliga oder am Sonntag, lass uns in die Halle gehen, ja. Also das muss dann einfach im Umkreis bekannt sein, ja, dass eben die Vereine da in der zweithöchsten Spielklasse spielen und einfach dieser Stellenwert für die Region und ja, da muss ich einfach in Karlsruhe, Lörrach, in Biberach, in Nürnberg einfach wissen, hey, samstags kann ich um 18 Uhr in die Halle gehen, geil, kann ich meine Kids mitnehmen und ist einfach eine runde Sache.
Dann hoffen wir, dass der Württembergische Verband das jetzt hört und dir das Budget natürlich bereitstellt für deinen großen Traum. Wir haben alles dafür getan, quasi Grundstein dafür gelegt, dass du das bekommst. Und ja, jetzt sind wir wie letzte Woche mit Oma. Jetzt könnten wir noch Stunden, ich habe so viele Fragen eigentlich, Hannelore. Ach, also wir brauchen wieder ein Format, wo wir dich mal zwischendurch reinholen. Wie hast du gesagt, die
Mrs. Futsal war das.
Ja, wir müssen einfach mal gucken. Also ja. Aber leider ist ja heute unsere Zeit schon vorbei. Aber wir finden bestimmt noch was, da mal tiefer reinzugehen, vor allem die Erfahrung oder was jetzt mal in den nächsten Wochen, Monaten neu macht im Verband. Da finden wir bestimmt wieder nochmal was zum Austausch.
Ich denke, wir hören uns auf jeden Fall wieder, denn die Reise geht weiter.
Das ist so. Hannelore, von meiner Seite auch. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Schön, dass du da warst und auf jeden Fall auf Wiedersehen und Wiederhören.
Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Hat richtig Spaß gemacht, war super und möchte mich, denke ich, auch an der Stelle auch mal bei euch bedanken von allen Futsal Begeisterten, dass wir euch unendlich dankbar sind, dass ihr da so viel Arbeit reinsteckt und eben auch sehr, sehr viel Informationen durch eure Podcasts eben an die Öffentlichkeit geraten. Und das kann der eine doof finden und der andere gut finden, ja. Aber nichtsdestotrotz hilft es der Sportart. Und da möchte ich auch mal stellvertretend von der gesamten Futsal-Community herzliche Dankeschön sagen an euch.
Daniel, danke. Also erstmal danke ja. Hallo. Und das aus dem Munde einer Verbandsvertreterin.
Ja, ist der Abend gerettet. Auf jeden Fall.
Die Woche ist
gerettet. So ist, wenn ich fresh.
So, ich wünsche euch einen schönen Abend.
Und, schönen Abend, genau.
Bis auf bald. Ciao.
Ciao.
Ciao zusammen.